Nochmal Hand hoch, wer hat jetzt kein Skript vor den Augen? Gut, dann werden wir mit Gebet anfangen. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir möchten dich preisen, dass du uns jetzt auch diesen Nachmittag schenkst, die Gemeinschaft untereinander unter deinem Wort. Wir bitten dich um deinen Segen, wir bitten dich, dass du da bist und dass du uns die Schriften öffnest, wie damals den Emmaus-Jüngern. Ihre Herzen sind brennend geworden und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist das in unseren Herzen bewirkst. Zu deiner Ehre. Amen. Amen. Nachdem wir nun in den vergangenen Bibelstudientagen die 5 Bücher Mose in der Übersicht betrachtet haben, kommen wir nun zum 6. Buch der Bibel, zum Buch Josua. Wir haben in Verbindung mit dem Pentateuch, die 5 Bücher Mose, haben wir uns Mühe gegeben zu zeigen, dass die Reihenfolge der Bücher nach einem ganz bestimmten göttlichen Plan verlaufen. Dass es also wichtig ist, dass Mose nicht nur ein Buch geschrieben hat, sondern eben ein Pentateuch, ein 5 Buch. Jetzt wollen wir auch schauen, wie verhält sich in der Reihenfolge der Bibel das Buch Josua zum Pentateuch. Und da können wir ganz natürlicherweise sagen, es beginnt ja mit nach dem Tode von Mose, spricht Gott zu Josua. Das Buch Josua ist die geschichtliche Fortsetzung der 5 Bücher Mose. Letztes Mal haben wir gesehen, das 5. Buch Mose bringt das Volk Israel an den Eingang zum verheißenen Land. Mose hielt ja dort die 8 Abschiedsreden vor dem Übertritt ins verheißene Land. Das Buch Josua beschreibt die darauf erfolgte Landnahme. Somit schließt das Buch Josua die Bücher Mose ab und stellt zugleich den Beginn der langen Geschichte Israels in seinem Land dar. Das Buch Josua ist damit die Erfüllung der vielen Landverheißungen in den Mosebüchern. So zum Beispiel in 1. Mose 12 hatten wir das ja vor langer Zeit schon gefunden. Abraham kam vom Irak her, aus Ur in Chaldäa, ins verheißene Land. Die erste Gotteserscheinung fand statt in Sichem. Ich lese 1. Mose 12, Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores, und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Sichem entspricht heute Nablus. Das ist die größte Palästinenserstadt im Westjordanland. Dort gab es die erste Landverheißung. Gott sagt, ausgerechnet, nicht in Haifa oder in Beersheba, ausgerechnet im Westjordanland, in der heute größten Palästinenserstadt, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und in den folgenden Kapiteln haben wir gesehen, wird dann präzisiert, und mit der Nachkommenschaft ist die Linie nicht durch Ismael, woher die Araber kommen, in Saudi-Arabien, von denen auch der, aus dieser Linie kommt auch der Islam, sondern durch die Linie von Isaac und Jakob, dass da die Landverheißung gegeben wurde. Ich habe dann noch weitere Stellen angegeben, 1. Mose 17, 8, 2. Mose 3, 8, 5. Mose 6, 18 bis 19 und viele andere. Da wird das ganze Land Kanaan, Kapitel 1. Mose 17, 8, das ganze Land Kanaan, Israel verheißen. Und Josua, das Buch Josua zeigt nun die Erfüllung dieser Landverheißung. Die Mosebücher stehen also zum Buch Josua im gleichen Verhältnis wie das Alte Testament zum Neuen Testament. Und dieses Verhältnis kann man umschreiben mit Verheißung, Erfüllung. 5 Bücher Mose, Verheißung, Josua, Erfüllung. Weiter führt das auch zu einem Gegensatz zwischen Mose und Josua. Josua 1 betont ja, und es geschah nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua. Er gibt ihm den Auftrag, Israel die Verheißung zu erfüllen. Mose konnte das Volk nicht ins Land führen, das haben wir ausführlich gesehen. Josua musste das tun. Nun ist Folgendes interessant. Während Mose das Gesetz vom Sinai verkörpert, durch ihn wurde es ja übermittelt, weist Josua hin auf Jesus Christus. Und nun ist Folgendes interessant. Die griechische Form des Namens Josua, hebräisch ausgesprochen Jehoshua, oder Kurzform Jeshua, ist Jesus. Die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, die wurde im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria, wo es ja, wie wir heute Morgen schon gesehen haben, eine große Judenheit gab, bis in der Geschichte bis etwa 1 Million Juden. Dort wurde die Bibel zum ersten Mal übersetzt in eine andere Sprache, auf Griechisch. Und die haben das Buch Josua betitelt mit das Buch Jesus. Also auch im Neuen Testament, der griechische Name Jesus ist einfach die griechische Aussprache für Jehoshua oder Jeshua. Im Griechischen gibt es kein Sch-Laut, sondern nur das S. Darum, wenn Griechen in die Schweiz kommen und Deutsch lernen, dann essen sie zuerst Fis und mit der Zeit, wenn sie Deutsch gut lernen, dann essen sie auch Fisch. Aber darum, auf Griechisch konnte man nicht umschreiben Jeshua. Darum haben sie Jesu, und es ist auf Griechisch nicht angenehm, ein Wort aufzuhören auf U, darum hat man noch ein S angehängt. Zum Beispiel Moshe gibt im Griechischen Moses. Elia, Eliahu, gibt Elias. Typisch, also dieses S noch angehängt für die griechische Aussprache. Also, wir haben es hier zu tun mit dem Buch Jesus. Und da haben wir effektiv vor uns, Mose stirbt, er kann die Verheißung nicht erfüllen. Jesus führt das Volk hinein, erfüllt die Verheißung. Übrigens, Josua wird in Hebräer 4, Vers 8 erwähnt, im Neuen Testament. Und auf Griechisch steht dort Jesus. Gleiche Wort. Da haben wir einen bildlichen Hinweis auf eine fundamentale Wahrheit. Durch das Einhalten der Gebote Gottes, das Gesetz, kann sich niemand Gottes Gunst und Segen erwerben. Allein Jesus Christus kann uns einführen in Gottes Verheißungen. Johannes 1, Vers 17 umschreibt das so schön in neutestamentlichen Tönen. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Übrigens nicht gegeben, geworden. Das ist stärker. Autor und Entstehungszeit interessieren uns nun. Zur Hauptsache ist das Buch Josua natürlich von Josua selbst geschrieben worden. Ausdrücklich wird erwähnt in Kapitel 24, Vers 26. Und Josua schrieb diese Worte, es geht um seine Reden, die er gehalten hat, oder diese Dinge, kann man übersetzen, diese Worte oder diese Dinge, in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Josua hat also ausdrücklich hier Dinge aufgeschrieben aus dem Buch Josua. Interessant, in Kapitel 5, Vers 1 steht im Text wir. Vielleicht in Ihrer Bibelübersetzung nicht. Zum Teil haben wir das irgendwie störend empfunden, dieses wir, bis wir hinübergezogen waren. Aber die besten hebräischen Handschriften, die Masse der hebräischen Handschriften hat wir. Also das zeigt, dass Josua hier berichtet. Das Buch muss sogar im Wesentlichen zur Lebzeit von Rahab geschrieben worden sein. Denn Kapitel 6, 25 heißt es: So ließ Josua Rahab die Hure und das Haus ihres Vaters und alle ihre Angehörigen am Leben. Und sie hat in der Mitte Israels gewohnt bis auf diesen Tag, weil sie die Boten versteckte, welche Josua abgesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Also wenn der Schreiber sagt, sie hat unter uns gelebt bis auf diesen Tag, dann ist es noch zur Lebzeit von Rahab. Dann weiter können wir sagen, das Buch Josua muss verfasst worden sein noch vor der Entmachtung der Jebusiter in Jerusalem. 1563, 1828 zeigen, dass sie noch an der Macht waren. Aber 1004 vor Christus hat ja David Jerusalem endgültig erobert und dann zur Hauptstadt Israels gemacht. Also das Buch Josua muss noch in der Zeit davor, deutlich im zweiten Jahrtausend vor Christus, geschrieben worden sein. Dann werden immer noch archaische, altertümliche Namen verwendet. Kapitel 15, 9, 13, 49, die da mit den modernen Entsprechungen dort versehen sind. Wir sehen, im Buch Josua ist Sidon noch eine Großmacht. Also offensichtlich noch nicht von der Stadt Tyros erobert, wie das im 12. Jahrhundert vor Christus geschehen ist. Ich habe hier hingewiesen auf 11.8, 13.4 bis 5, 1928. Sidon ist da noch eine Großmacht im Libanon. Dann geht aber hervor, dass gewisse Teile müssen nach dem Tod Josuas geschrieben worden sein. In Kapitel 24, 29 bis 30 wird der Tod Josuas beschrieben. Ja, den hat er wohl nicht selber aufgeschrieben. So wie Mose auch nicht das letzte Kapitel von 5. Mose selber geschrieben hat. Wurde auch im Judentum nicht irgendwie auf Mose bezogen, sondern auf Josua. Dann die Ältesten, die haben noch lange nach dem Tod Josuas gelebt. Es heißt nämlich in Kapitel 24, 31, und Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua verlängerten. Und das ganze Werk des Herrn kannten, das er für Israel getan hatte. Also das zeigt, dass gewisse Teile nach dem Tod Josuas ergänzt wurden. Und dann noch etwas Interessantes, in Kapitel 19, 47 bis 48 wird darüber gesprochen, wie der Stamm Dan, der zuerst in der Nähe von Tel Aviv gesiedelt hatte, bei Jaffo, Joppe, sogar neben Tel Aviv, die sind dann ausgewandert in der späteren Zeit ganz in den Norden Israels und haben dort die Stadt Dan gegründet. Das wird in Josua 19, 47 erwähnt, wie dann auch später im Buch der Richter 18, 27 bis 29. Also zur Hauptsache von Josua, aber dann von prophetischen Schreibern in der Folgezeit zum endgültigen Buch Josua zusammengestellt. Nun zur Botschaft des Buches. Es ist ein Buch des Sieges. Im Gegensatz zum nächsten Bibelbuch, das Buch der Richter, das wir schon früher mal behandelt hatten an einem Bibelstudientag, ist das Buch des Versagens. Auch da ist die Reihenfolge interessant. Zuerst das Buch des Sieges, dann das Buch des Versagens und der Niederlagen. Das Buch Josua ist also das Buch des Krieges und des Sieges. Hier offenbart sich der Herr als Kriegsmann. So wurde er ja besungen in dem Lied nach dem Auszug aus Ägypten, 2. Mose 15, 3. Und in Josua 10, Vers 14 wird ganz deutlich von den Kriegen des Herrn gesprochen. Der Herr stritt für Israel. Es ist das Buch, wo wir den Fürst über das Heer des Herrn finden. In Kapitel 5, 14 hatte Josua eine ganz eigenartige Begegnung. Da erschien ein Mann mit gezücktem Schwert. Und dann fragt Josua: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sagt: Nein, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. und bin jetzt gekommen. Und Josua realisiert sofort, das ist Gott selbst und fällt vor ihm auf die Füße. Das ist die gleiche Person, die man in den fünf Büchern Mose schon findet, der Gesandte des Herrn, der der Herr selbst ist. Oder Engel des Herrn, ist nicht ein Engel, sondern Engel bedeutet Malach, Hebräisch, ein Gesandter. 1. Mose 16 erscheint der Gesandte des Herrn, Hagar, und sie spricht mit ihm und nennt ihn Herr, Yahweh. Ein Gott, der sich schauen lässt. Das ist immer Jesus Christus, der Sohn Gottes, der im Alten Testament eine Gestalt annehmen konnte, die für Menschen erträglich waren, sodass sie Gott sehen konnten, ohne zu sterben. Und der erscheint hier, bevor die Schlacht um Jericho beginnt, und sagt, ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Also Gott selber an der Spitze der israelischen Armee. Und das ist nun ganz wichtig, das zeigt uns, der Kampf in Kanaan unter Josua war der Kampf des Herrn und nicht Israels Privatangelegenheit. Und nur wenn Israel von Gott abhängig blieb, war ihnen der Sieg gewiss. Wir finden nämlich auch in diesem Buch Niederlagen. Darauf kommen wir. Nun, ich werde später noch darauf zurückkommen, was diese Kriege in Kanaan zu bedeuten haben. Aber zunächst mal als Übertragung für uns heute. Der Erlöste heute kann dem Buch Josua viel Belehrung über seinen Kampf des Glaubens entnehmen. Und dieser Kampf, den wir heute haben, ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet. Nicht gegen Menschen. Ganz klar, Epheser 6, Vers 10. Das ist nun ganz wichtig in der heutigen Zeit, wenn gesagt wird, das Christentum hat sich ja auch als eine aggressive Religion gezeigt. Man denke nur an die Kreuzzüge. Ja, das Christentum. In Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen aus Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und dann wird die geistliche Waffenrüstung beschrieben. Also Christentum richtet sich nie in einen Krieg gegen Menschen. Und wenn das im Namen des Christentums geschehen ist, dann haben sie sich selber disqualifiziert. Also man kann sagen, das Christentum kann aggressiv werden, wenn es von seinen Quellen, von seinem Fundament weggeht. Im Islam ist es ganz anders. Der Islam lehrt in seiner Quelle, dass Christen und Juden bekämpft werden sollen mit dem Schwert. Und wenn Muslime friedlich sind und das nicht wollen, dann ist das gut, aber sie sind dabei nicht aufs Fundament zurückgegangen. Also in dem Sinn sind sie vom Fundament ihrer Religion abgerückt. Es sind keine Fundamentalisten. Wenn sie Fundamentalisten wären, dann müssten sie das Schwert bejahen in der Ausbreitung ihrer Religion. Und nun beim Christentum, wenn man vom Fundament abweicht, dann ist es möglich, dass man aggressiv werden kann. Nicht unbedingt, aber es ist möglich, die Geschichte hat es gezeigt. Aber dann ist das nicht Fundamentalismus. Ja, also wenn wir als Christen Fundamentalisten sind, aufs Fundament zurückgehen, dann dürfen wir nicht aggressiv sein gegen Menschen. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, das steht im Fundament. Darum ist es so wichtig, dass man islamischen Fundamentalismus nicht verwechselt mit christlichem Fundamentalismus. Die Medien sagen, das eine ist aggressiv, das andere in dem Fall auch. Aber was ist das Gemeinsame? Nur das Wort. Denn sie haben ja verschiedene Fundamente. Der Islam hat als Fundament den Koran und den Hadith. Das sind die Überlieferungen, die nachher dazugekommen sind. Das ist das Fundament. Und das Christentum hat als Fundament die Bibel allein. Gut, also das in Bezug aufs Christentum. In Bezug auf Israel finden wir allerdings Kampf gegen Fleisch und Blut in Josua. aber nicht gegen die ganze Welt, sondern damals gegen Kanaan. Also ganz klar beschränkt. Wir kommen darauf zurück, was das zu bedeuten hat. Also der Erlöste kann jetzt durch Übertragung sehr viel lernen aus dem Buch Josua. Allerdings muss man übertragen, die Feinde damals waren Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen die Mächte der Finsternis. Also gegen Satan und die gefallenen Engel, die Dämonen. Die Waffen, die wir haben, sind geistliche Waffen. 2. Korinther 10, 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt, wir sind Menschen mit einem wirklichen Körper aus Fleisch, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Also kämpfen wir nicht so, wie man mit dem Arm und dem Schwert darin so kämpft, ja? Wir kämpfen nicht so, wie Menschen kämpfen, obwohl wir richtige Menschen sind. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, das heißt nicht eben menschliche Waffen, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Die erste Bastion, die es galt, damals in Kanaan zu schlagen, war die Festung Jericho. Indem wir Vernunftsschlüsse zerstören. Aha, wir sehen, das bewegt sich in der geistigen, geistlichen Ebene. Gedankengebilde werden zusammengeschlagen. Und das können gewaltige Festungen sein. Gedanken können Festungen sein. Vernunftsschlüsse. Denken wir zum Beispiel an die Evolutionslehre. Das ist eine von vielen Festungen. Die gilt es zusammenzuschlagen. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Also alles, was sich irgendwie gegen die Offenbarung Gottes in seinem Wort, das ist die Erkenntnis Gottes, das, was Gott uns an Wissen mitgeteilt hat von seiner Seite. Alles, was sich dagegen stellt, das sind feindliche Objekte, die niedergeschlagen werden müssen. Denken wir an die liberale Bibelkritik. Die haben versucht, uns das Fundament des Glaubens wegzureißen, dem gelehrt wird, an allen Universitäten in der Schweiz und in Deutschland, wenn man Theologie studiert und Pfarrer werden will, lernt man, dass die Bibel ein fehlerhaftes Buch ist und nicht Gottes Wort ist. Höchstens, je nach Dozent, Gottes Wort enthält. Aber wo, das ist dann natürlich noch eine Diskussionsfrage. Das ist Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Es gibt auch Hochschulen, die halten fest an der Inspiration der Bibel, aber das sind nicht die offiziellen Universitäten. Also an jeder Universität wird als erstes, wenn ein junger Mann kommt von der Kantonsschule, in der Bibelgruppe, hat er vielleicht gelernt, die Bibel zu schätzen und zu lieben, und dann wird ihm systematisch der Glaube an die Inspiration der Bibel zerstört. Das ist mal eine Voraussetzung, um Pfarrer zu werden. Es gibt Einzelne, die überleben diesen Kampf. Das Studium dauert 5 Jahre bis zum Lizenziat. Es gibt Einzelne, die überleben es, aber da kann man erleben, wie dann einer nach dem anderen kippt. Der eine im ersten Semester, der andere erst im dritten Semester. Die kippen. Das ist unglaublich. Aber da haben wir jetzt mächtige Waffen zur Zerstörung von jeder Höhe. Weiter. Und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen. Also jeden Gedanken gefangen nehmen, das heißt Gedanken, die sich gegen Gottes Wort stellen, die müssen unter den Gehorsam gegen Christus gestellt werden. Das zu unserem Kampf. Nun kann man sagen, der Sieg ist uns gewiss, solange man in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und im Gehorsam ihm gegenüber den guten Kampf des Glaubens kämpft. 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist ein Befehl. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Judas, Vers 3. Da erfahren wir, warum der Judasbrief geschrieben worden ist. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Da sehen wir, Gott hat seine Offenbarung im Alten und im Neuen Testament einmal gegeben. Der Kanon ist abgeschlossen worden am Ende des ersten Jahrhunderts. Und dieser Glaube wird nicht nochmals durch eine Offenbarung mitgeteilt. Es galt also, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben jetzt zu kämpfen, hinzustehen. Das ist unser geistlicher Kampf. Zurück zu Josua. Das Land Kanaan gehörte Israel aufgrund der Zusagen Gottes. Gott hat es Abraham verheißen, Isaak, Jakob, hat gesagt, ich gebe euch dieses Land. Und auch hier am Anfang des Buches Josua, bevor sie ins Land eingehen, sagt Gott, dass sie jetzt gewissermaßen das erobern sollen, was er ihnen zugesagt hat. Josua 1,6, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Also es war zugesagt und jetzt mussten sie es konkret in Besitz nehmen. Aber die Zusage allein genügte noch nicht. Das Land musste Schritt für Schritt erobert werden. 1,3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Und dann werden die groben Grenzen beschrieben. Nun können wir das übertragen neutestamentlich. Dem Erlösten heute gehört der ganze Reichtum des Glaubens aufgrund des Erlösungswerkes des Herrn Jesus am Kreuz. Epheser 1, Vers 3, der längste Satz der Bibel, dauert bis Vers 14 im Grundtext. Aus dem Gefängnis geschrieben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann geht der Satz weiter, ja? Mal auswendig lernen, wie weit das man kommt. Also, Paulus übersprudelt aus dem Gefängnis und sagt, dieser Reichtum, der uns gehört in Christus, wunderbar. Dennoch müssen die einzelnen Segnungen in Christus nach und nach im Glauben ergriffen werden. Luther ging ins Kloster. Im Kloster las er die Bibel und da hat er entdeckt, sola fide, allein durch Glauben. Da hat er das erfasst. Hat er erfasst, allein durch allein die Schrift, sola scriptura. Das heißt, man kann seinen Glauben nur abstützen auf die Aussagen der Bibel. Nicht das, was die Konzilien beschlossen haben oder die Päpste, nur die Bibel, sola scriptura. Und dann kam der Zeitpunkt, wo er dann aus dem Kloster ging und erst nach der Klosterzeit hat er erfasst, sola gratia, allein durch Gnade. Aber wenn er erfasst hat, allein durch Glaube, dann war er schon bekehrt. Aber erst später ist ihm das wirklich aufgegangen, was es bedeutet, wirklich nur aus Gnade. Und so hat er also in seiner Glaubensentwicklung die Gnade zu einem späteren Zeit wirklich ergreifen können. Aber die Gnade gehört ihm natürlich von der Rechtfertigung aus Glauben an, die allein durch Glauben ist. Er wusste, wir werden gerechtfertigt, von Gott gerecht gesprochen, nur durch Glauben. Aber die Gnade wurde ihm erst später groß. Und so ist es auch für uns. Wir haben zwar in Christus alles, aber dass uns das bewusst ist, was wir haben. Dass wir uns für uns mal eine Bestandesaufnahme machen könnten, was habe ich alles in Christus? Da kennen wir ganz verschiedene Listen, oder? Also da gibt es Unterschiede. Es ist so, wie wenn man von jemandem testamentarisch ein Grundstück in England, irgendwo auf dem Land draußen, vermacht bekommt. Ja, dann hat man's. Aber wenn man noch nie in England war dort und mal dieses Schloss angesehen hat und so, dann hat man das noch nicht wirklich ergriffen. Und es geht darum, wir haben in Christus alles durch den Glauben. Aber ob wir das wirklich so ergreifen im Glauben, dass wir dann auch uns darüber freuen können. Und das drückt sich dann auch aus in der Anbetung. Dann werden plötzlich Grossisten werden Detailisten. Oder man kann Gott danken für alles, dass wir so reich sind. Fertig. Oder wir können ganz konkret sagen, was haben wir? Und das möchte Gott ja hören. Was macht dich glücklich? Was hast du in meinem Sohn gefunden? Und das bedeutet eben Schritt für Schritt den Fuß draufsetzen auf das, was wir schon haben. Aber aufgepasst nicht, wir müssen langsam ein höheres Stadium bekommen. Wir haben in Christus bereits alles. Aber wir sollen Detailisten werden und das mal schön ansehen und dafür danken, uns daran freuen, uns dadurch ermutigen lassen. Also dennoch müssen die einzelnen Segnungen in Christus nach und nach im Glauben ergriffen werden, damit sie konkret erfahren und als Realität erlebt werden können. Es gibt auch manche Dinge, die kann man theoretisch darüber sprechen, aber ob man das wirklich so mit dem Herzen voll erfasst hat, das ist eine zweite Frage. Man kann über Gnade sprechen, ganz theoretisch, aber ob man wirklich erlebt hat, was Gnade ist, dass man so weit ist wie der das Lied geschrieben hat, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade. Wie herrlich ist der Klang, der einen so verdorbenen Menschen wie mich gerettet hat. Das war ein ehemaliger Sklaventreiber, der sich bekehrt hatte und dann hat er dieses Lied gedichtet. Das ist jemand, der hat Gnade erlebt. Einen Fuß auf die Gnade gelegt. Nun, wenn wir von Kampf sprechen, müssen wir der Vollständigkeit halber noch auf Folgendes eingehen. Die Bibel unterscheidet 4 verschiedene Arten von Versuchungen, aber auch 4 verschiedene Reaktionen. Da haben wir erstens Versuchung durch Satan. In Epheser 6, Vers 13 wird uns gesagt, wir müssen Satan widerstehen. Nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr einem bösen Tag zu widerstehen. Und nachdem ihr alles überwältigt habt, zu stehen vermöget. Und als Offensivwaffe wird dort das Schwert erwähnt, das Schwert des Geistes, die Bibel. So hat der Herr Jesus gekämpft in der Wüste, Matthäus 4, 1 und folgende, Lukas 4, 1 und folgende. Bei jeder Versuchung Satans hat er mit einem Bibelwort geantwortet, das war das Schwert. Und Satan war besiegt. Jakobus 4, Vers 7, widerstehet. 1. Petrus 5, Vers 9, widerstehet. Es geht immer um Satan. Also da müssen wir kämpfen. Das ist aber nicht die einzige Versuchung, die es gibt. Es gibt auch die Versuchung durch das eigene böse Verlangen von innen her. Die Versuchung von Satan kommt von außen an den Gläubigen heran. Die Versuchung durch das eigene böse Verlangen von innen. Da gilt es nun nicht, dagegen zu kämpfen. Das haben wir versucht im Kloster, durch Selbstkasteiung und durch Selbstpeitschung bis aufs Blut. Und das wird auch in unserer Zeit gemacht, je nach Orden, bis aufs Blut. Aber da sagt die Bibel nichts von einem Kampf, sondern von Verleugnen. Matthäus 16, Vers 24. Wer mir nachkommen will, nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Markus 8, 34, Lukas 9, 23. Und in Titus 2, Vers 12 wird gesagt, wir sollen die weltlichen Lüste verleugnen. Die weltlichen Lüste aus unserem eigenen bösen Herz. Also von innen her, das meint die verdorbene menschliche Natur, die wird im Neuen Testament, der Fußnote 4 steht das, das Fleisch genannt, Römer 7, 18. Dort ist mit Fleisch nicht der Körper gemeint. sondern der Zusammenhang macht deutlich, es ist das Böse in uns drin, das aber die Menschen, die alle aus Fleisch und Blut bestehen, schlechthin charakterisiert. Darum wird das genannt, das Fleisch. Das ist die menschliche Natur. Sie wird auch genannt in Römer 7, Vers 20, in der Einzahl, die Sünde, als eine Macht in uns. Im tausendjährigen Reich wird Satan gebunden sein, 1000 Jahre. Und trotzdem werden dann Menschen, die mit Fleisch und Blut in dieses Reich eingehen, die werden auch Kinder haben, man wird im tausendjährigen Reich immer noch sündigen. Jesaja 65. Ja, aber wieso? Der Teufel ist ja gebunden. Weil sich niemand dann entschuldigen kann, wir sündigen nur, weil Satan uns versucht. Wir würden auch sündigen, wenn Satan uns nicht versucht. Weil wir diese Natur in uns haben. Auch als Erlöste haben wir sie noch. Bis zum Tod, bis zur Entrückung. Nun, da muss man nicht dagegen kämpfen. Denn wenn schlechte Gedanken kommen und wir versuchen zu kämpfen, dann werden sie oft noch viel intensiver. Wer hat das nicht schon erlebt? Die Bibel sagt verleugnen. Das heißt, überhaupt nicht mehr darauf eingehen. Römer 6 erklärt, Christus ist gestorben. Und sein Tod ist unser Tod. Er hat ja unseren Tod verdient, auf sich genommen, den wir verdient haben. Wir sind mit ihm gestorben. Und dann sagt Paulus in Römer 6, wir sind der Sünde gestorben. Was macht ein Gestorbener, wenn man ihm, ich meine jetzt ein Alkoholiker, wenn man ihm eine Flasche Whisky aufs Grab legt? Er reagiert nicht. Er verleugnet sie schlicht. Für ihn existiert sie nicht. Und es geschieht auch nichts. Und Paulus erklärt, verleugnen heißt überhaupt nicht darauf eingehen, gar nicht mit dem Gedanken abgeben. Er sagt aber im gleichen Kapitel, dass wir für Gott leben. Denn Christus ist auch auferstanden. Aber dieses neue Leben, das wir haben, das ist, gilt nur für Gott. Also in Bezug auf Gott sind wir lebendig, in Bezug auf die Sünde sind wir tot. Und das heißt verleugnen. Das ist kein Kampf, gar nicht darauf eingehen. Aber dann haben wir eine dritte Art von Versuchung, das ist die Versuchung durch die Welt, das heißt von außen. Ein Beispiel, 1. Mose 39, 12. Die Frau von Potiphar wollte Josef wiederholt verführen. Und es kam so weit, dass sie dann sein Kleid ergriff. Und dieser Vers sagt, Josef floh. War das ein Feigling? Nein, das war ein Mann. Neutestamentlich wird das genau so erklärt. 1. Korinther 6, Vers 18. Flieht die Hurerei. Korinth war ja eine Stadt mit 1000 Tempelprostituierten. Die Prostitution war an der Tagesordnung. Die Korinther waren diesen Dingen ausgesetzt. Aber Paulus sagt, flieht, das heißt, begebt euch nicht an diese Adressen in die Nähe, denn dann begebt ihr euch in Gefahr. Also, und wenn ihr in ein solches Gebiet kommt, flieht. Also das ist aber Versuchung von außen und der entzieht man sich durch Flucht oder indem man überhaupt nicht hingeht, da muss man gar nicht mehr fliehen. Also gefährliche Orte, fliehen. Das haben manche gedacht, ja gut, dann gehen wir ins Kloster, fliehen wir die Versuchung. Und bis sie gemerkt haben, sie haben das böse Herz genau auch mit ins Kloster, in die Klosterzelle gebracht. Vor dem Herz können wir nicht fliehen. Vor der Sünde, von dem Fleisch in uns. Sondern wir müssen verleugnen. Aber gefährliche Situationen, die können wir umgehen. 1. Korinther 10, Vers 12. Flieht den Götzendienst. Also auch da, Orte, die uns eine Gefahr sind, fliehen. 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. 2. Timotheus 2, Vers 22. Die jugendlichen Lüste aber fliehe. Und dann haben wir viertens auch die Versuchung von Gott. Natürlich, da ist das Problem mit den Wörtern. Versuchung kann bedeuten, verlocken zum Bösen. Und darum erklärt uns Jakobus 1, dass Gott niemand versucht. Können wir das aufschlagen? Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und selbst versucht er niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust, da steht nun nicht Satan, von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, ist sie schwanger, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, wenn die Schwangerschaft vorbei ist, gebiert den Tod. Gott versucht nicht. Und trotzdem heißt es in 1. Mose 22, 1, dass Gott den Abraham versuchte. Aber das ist Versuchen noch nicht im Sinn zur Sünde, sondern Versuchen als Erprobung. Aber es ist das gleiche Wort, das auch das Negative bedeuten könnte. Übrigens noch zu Jakobus 1, da haben wir drei Generationen. Die Lust, die Sünde als Tatsünde und der Tod. Wie heißt die Großmutter des Todes? Die Lust. Drei Generationen. Also das böse Verlangen, wenn sich das bemerkbar macht, dann habe ich noch nicht gesündigt. Aber wenn ich diesen Gedanken nachhange und Gefallen finde daran, dann wird es bereits zur Gedankensünde. Und wenn ich es ausführe, dann wird es zur Tatsünde. Das ist ganz wichtig, dass aber unterschieden wird zwischen der Lust selbst und dann der Sünde. Die Lust wird zur Sünde, aber dann muss sie schwanger werden. Ja, da brauchst du noch etwas dazu. Es braucht einen Zeugungsakt gewissermaßen, dass dann die Sünde, die Gedankensünde oder die Tatsünde entsteht. Gott versucht also nicht zum Bösen, aber er prüft. Das ist nun Versuchung von oben. Und in 1. Mose 22, wie hat Abraham reagiert? Er hat gesagt, hier bin ich. Hat sich unter die Versuchung gestellt. Unter die Prüfung. Im Gehorsam. Jakobus 4, 7, unterwerfet euch nun Gott. Auch 1. Petrus 5, Vers 6 zeigt uns das. Und ich möchte lesen Hiob 36, 11. Da geht es um die Zucht Gottes. Wenn sie hören und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage in Wohlfahrt verbringen und ihre Jahre in Annehmlichkeit. Also Reaktion auf die Prüfung Gottes, auf die Zucht Gottes, wenn sie hören und sich unterwerfen. Ja, Vater. So haben wir also vier Versuchungen. Und jetzt ist es wichtig, wenn wir das vergleichen mit dem Buch Josua, dann dürfen wir das nicht beziehen auf die Prüfung von Gott. Auch nicht auf die Prüfung oder auf die Versuchung von innen. Es geht um den Kampf gegen Satan. Es geht auch nicht darum, dass sie flüchten in Josua. Es geht darum, dass sie Terrain gewinnen in der Bodenoffensive. Also, das hat seine Parallele nur mit Versuchung Nummer 1 auf unserem Blatt. Das hilft uns eben, die Übertragung im Buch Josua nicht auf eine falsche Art zu machen. Die Feinde im Land entsprechen Satan und seinen Engeln, also genau die Situation von Epheser 6. Nun, das Buch Josua ist ein Lehrbuch der Geografie Israels. Kein anderes Bibelbuch enthält eine so detaillierte Beschreibung der Geografie Israels und des Nahen Ostens. Listen von Städten und Dörfern, dann Flüsse, Seen, Meere, Stammesgebiete, Berge, Täler, Grenzverläufe werden uns da detailliert beschrieben. Es ist also eine Fundgrube für geografische Angaben und Angaben über die Topographie Israels, die uns helfen, solche Angaben in den übrigen Bibelbüchern gut einordnen und verstehen zu können. Also Geografieunterricht in der Schule Gottes. In Hiob heißt es, wer ist ein Lehrer wie er, sagt Elihu von Gott. Gott gibt uns also auch Unterricht in Geografie. Nur noch etwas zu dem Thema moderne Militärstrategie kontra Bibelkritik. Ich habe schon erklärt, wie die liberale Theologie besonders seit dem 19. Jahrhundert wirklich die großen Kirchen verdorben hat mit Bibelkritik. Dass man ein Bibelbuch um das andere als fehlerhaft und zusammengestückelt und so dargestellt hat. Nicht authentisch, Jahrhunderte oder ein ganzes Jahrtausend später geschrieben, eine Fälschung. Nun ist interessant, kommt in der Neuzeit ein Schlag gegen die Bibelkritik aus der Militärstrategie Israels. Weil aus der Sicht der modernen israelischen Militärstrategie sind die in der Bibel beschriebenen Kriege und damit insbesondere auch im Buch Josua dermaßen echte, mit den Feinheiten und der Realität der Geografie und Topografie, das sind also die Verhältnisse über Hoch und Tief, Israels übereinstimmende Berichte, dass die bibelkritische Behauptung, es handle sich um Schreibtischerfindungen, wie Seifenblasen verplatzen. Ich weise hier auf ein Buch hin von zwei großen Militärleuten Israels, Chaim Herzog und Mordechai Gichon. Battles of the Bible, Kriege der Bibel. London 1997 herausgegeben. Es ist in der Zwischenzeit sogar auf Deutsch erhältlich. Also, dieses Buch beschreibt die Kriege in der ganzen Bibel und auch im Buch Josua und die zeigen, das stimmt genau überein mit den Bergen und Tälern und den Verhältnissen in Israel, dass es unmöglich sein kann, dass jemand das am Schreibtisch erfunden hat. Die Strategien hat man studiert, um sie auch wieder für die moderne Kriegsführung auszunutzen. Also Israel hat aus den Kriegen der Bibel gelernt für die modernen Kriege. Und die zeigen, das ist dermaßen perfekt und echt geschrieben. Wer da sagt, aus bibelkritischen Gründen, dass seine Erfindungen, das geht schlichtweg nicht. Schon erstaunlich, wie Gott braucht Muslime, um die besten Bibelhandschriften oder die besten Bibelfunde zu machen in Qumran, um zu zeigen, dass die Bibel nie verfälscht worden ist, wie der Koran das, oder wie man das aufgrund des Korans behauptet. Und er braucht sogar Soldaten, um die Bibelkritik zu zerschlagen. Ja, gut, jetzt machen wir Pause. Es ist 3 Uhr. Es ist angekündigt, eine halbe Stunde Pause. Wir waren vor der Pause noch bei der modernen Militärstrategie, die sich nützlich erwiesen hat im Kampf gegen die Bibelkritik. Das ist ein geistlicher Kampf. Nun gehen wir weiter zu dem Thema Gottes Gericht über Sittenlosigkeit, Kindermord und Okkultismus. Wir blenden zurück. Jahrhunderte zuvor hatten wir in 1. Mose 15 Abraham in Kanaan gefunden. Er nahm nichts vom Land ein. Er wohnte inmitten der Kanaaniter. Und Gott sagte ihm einiges über die Zukunft voraus. 1. Mose 15, 13. Und er, Gott, sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen. Und sie werden sie bedrücken. 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Jahrhunderte zuvor, im 20. Jahrhundert vor Christus, war Abraham im Land. Und Gott sagt: Schau, jetzt ist die Sünde dieser kanaanitischen Völker, wobei die Amoriter das Hauptvolk unter den Kanaanitern war, das Maß ihrer Sünde ist jetzt noch nicht voll. Es war Gnadenzeit für Kanaan. Aber Gott sah im Voraus, wann das Maß voll sein würde, und das sollte in Gottes Vorsehung genau zusammentreffen mit der Zeit des Auszugs von Israel aus Ägypten. Und er sagt, sie werden hierher zurückkehren, dieses Land in Besitz nehmen, aber das fällt genau zusammen mit der Gerichtszeit Gottes über Kanaan. Nun haben wir davon die Erfüllung im Buch Josua. Dazu ein Text aus 5. Mose 18, Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du nicht lernen, nach den Gräueln dieser Nationen zu tun. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst vollkommen sein gegen den Herrn, deinen Gott. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, nicht also hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Da steht Israel am Eingang zum verheißenen Land und hört diese Rede von Mose. Der moralische Zustand Kanaans war so: Kinderopfer, das ist seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen. Die hat man wahrscheinlich zuerst die Kinder geschlachtet und dann dem Gott Moloch, der war so wie ein Gott aus oder ein Götze aus Metall, unten drin ein Ofen, hat man aufgeheizt und dann hat man die Kinder in den glühenden Schnabel dieses Götzen hineingeworfen. Und der ganze Okkultismus wird hier aufgezählt. In 3. Mose wird auch erwähnt die Perversion auf sexuellem Gebiet, Homosexualität und so weiter. Alles wird Prostitution, Tempelprostitution, alles wird aufgezählt. Und das sind die Gründe, warum Gott gewissermaßen einen Schlussstrich setzte unter die kanaanitische Kultur. Aber das fiel in Gottes Vorsehung genau mit der Zeit zusammen, wo nun Israel ein Land brauchte. Aber wir haben gesehen, der Kampf Israels war nicht einfach gegen die ganze Welt. Es war ein Kampf gegen Kanaan. Und zwar nicht ihre Privatangelegenheit, sondern Gottes Gericht über eine vom Tod und vom Verwesungsgeruch gekennzeichnete Kultur. Also Josua, viele fragen, wie kann sowas in der Bibel stehen? Ist das nicht ein rachsüchtiger Gott? Nein, es ist ein heiliger Gott, der dem Menschen Gnadenzeit lässt und wenn er sie ablaufen lässt, kommt das Gericht. Und so finden wir das auch in der Zeit vor der Sintflut. Es kam auch dort bis zu dem Punkt, wo das Maß voll war, dann kam die Sintflut. Gott hat gewartet und er hat dann gerichtet. In Kanaan, Gott hat gewartet und dann hat er gerichtet. Und die Offenbarung, übrigens ein Buch aus dem Neuen Testament. Ich weiß, es gibt ja solche, die sagen, im Alten Testament, da haben wir einen rachsüchtigen Gott und im Neuen Testament dann den Gott der Liebe. Aber die Offenbarung steht im Neuen Testament. Und sie zeigt ganz besonders, wie die Kultur, die aus dem Römischen Reich herausgekommen ist, wie die am Schluss gerichtsreif wird, sodass Gott diese Kultur zerstören wird. Das letzte Schalengericht in Offenbarung 16 beinhaltet, und die Städte der Nationen fielen. Durch ein Erdbeben so groß, wie es noch nie eines gegeben hat, seitdem es Menschen gibt. Da werden nicht nur zwei Türme in einer Stadt, sondern alle Städte werden fallen. Ist es ein rachsüchtiger Gott? Es ist ein heiliger Gott, der wartet, Gnade gibt, den Menschen aufruft, aber in eine Kultur diese Chance vorbeigehen lässt und auch selbst nicht mehr bereit ist, das Leben zu schützen, in jedem Fall, dann ist sie eine Kultur des Todes und der Tod kommt über sie. Das ist die Offenbarung, das ist das Buch Josua. Und wenn wir denken nur an die Schweiz, wie viele Tausende von Kindern werden dem Moloch geopfert, Jahr für Jahr. Der Lust des Moloch. Und vor kurzem habe ich meiner Frau erzählt, du, da hat in Zürich eine Frau ihr Kind nach der Geburt aus dem Fenster geschmissen. Eine Drogensüchtige. Sie hat gesagt, was haben wir mit der gemacht? Ja, verhaftet. Hätte sie doch das Ganze ein paar Tage vorher noch ärztlich anders gelöst, dann wäre es legal gewesen. Ist ein Wahnsinn, wenn man denkt, dass es Abtreibung gibt bis in gewissen Fällen bis vor die Geburt. Aber wenn es dann nachher ist, dann sagt unser Gesetz, jetzt muss man sie als Mörderin behandeln. Aber in der Zeit davor haben wir nicht mehr einen wirklichen Schutz für menschliches Leben, für Menschen. Der Mensch wird ja nicht zum Menschen, sondern ist ein Mensch von Anfang an. Das ist eine Kultur des Todes. Und wenn eine Kultur des Todes ist, dann ist sie eben gerichtsreif. Und so finden wir das im Buch Josua. Es ist das Gericht Gottes über Kanaan. Jetzt lassen wir das mal noch mit den Steinen. Wir werden gleich noch sehen, so nebenbei, dass das Buch Josua auch ein Steinbuch ist. Hat nichts mit Steinzeit zu tun. Wir werden das gleich noch sehen. Jetzt gehen wir zur Einteilung des Buches. Die ist ganz einfach. Wir haben ja 24 Kapitel. Kapitel 1 bis 12 beschreibt die Eroberung Kanaans. Und 13 bis zum Schluss die Verteilung Kanaans unter die Stämme Israels. Wir wollen das ein bisschen detaillierter sehen. Der erste Teil besteht aus zwei Teilen. A. Vorbereitungen zum Kampf. 1 bis 5. Und dann 6 bis 12. B. Der Kampf ums Land. Schauen wir die ersten 5 Kapitel näher an. In Kapitel 1 bekommt Josua die Auftragserklärung Gottes, Kanaan einzunehmen. In Kapitel 2 schickt er Kundschafter nach Jericho. In Kapitel 3 und 4 geht das Volk über den Jordan in das verheißene Land. In Kapitel 5 führen sie die Beschneidung durch, die sie unterlassen hatten in der Wüstenwanderungszeit. Alle Männer werden beschnitten. Ja, hätten sie das am achten Tag gemacht, wäre das nicht so schlimm gewesen wie dann. Das ist schmerzhafter. Schwieriger durchzuführen, aber sie haben es machen müssen. Dann haben sie Passa gefeiert, das erste Passa im Land. Und dann kommt der Heeroberste, der sich an die Spitze der Armee Israels stellt. Gott selbst. Der Kampf ums Land. Kapitel 6, der Fall Jerichos. Sie wurden überheblich. Israel wurde überheblich und das führte zur Niederlage vor Ai. Aber nachdem sie eine Umkehr erlebt hatten, Kapitel 8, nehmen sie Ai ein. In Kapitel 9 wird uns die List der Gibeoniter beschrieben. Es war wieder eine Niederlage. Wir sehen noch warum. Kapitel 10, Eroberung Südkanaans. Kapitel 11, Eroberung Nordkanaans. Und Kapitel 12 schließt mit einer Liste der besiegten Könige und ihrer Reiche. 31 Königreiche werden durch Josua erobert. Das sind natürlich Stadtkönigreiche. Das war, wie man auch aus der Archäologie weiß, das war die Staatsform, die üblich war in Kanaan damals. Also Stadtkönigreiche, eine Hauptstadt mit Tochterstädten rundherum. Der zweite Teil, die Verteilung Kanaans. Kapitel 13 rekapituliert, wie Mose 2,5 Stämmen im heutigen Jordanien, im Ostjordanland, Gebiete zugewiesen hatte. Kapitel 14 bis 19 beschreibt dann aber die Verteilung des Landes unter Josua westlich des Jordans. also im heutigen Israel und im Westjordanland. In Kapitel 20 bis 21 werden die 48 Städte für die Leviten bestimmt. Der Stamm Levi bekam nämlich kein Erbteil im Land. Aber sie bekamen bestimmte Städte zugewiesen und das Land rundherum. Danach, Kapitel 22, werden die Stämme des Ostjordanlandes, die geholfen hatten für die Eroberung im Westen, entlassen nach Hause in diese Gebiete, die Mose ihnen schon früher gegeben hatte. Und dann folgen zwei Abschiedsreden Josuas und das Bündnis, der Bündnisschluss zu Sichem, heutiges Nablus. So, das wäre die Übersicht über das Buch und das hilft uns nun, wenn wir Kapitel für Kapitel in der Übersicht nun einen Gang vornehmen durchs Buch Josua. Kapitel 1, da wird Josua ermutigt für die schwere Aufgabe, die vor ihm steht. Ich lese Vers 5. Und folgende: Es soll niemand vor dir bestehen alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, welches mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, zur Rechten noch zur Linken. Das Thema von heute Morgen. Auf dass es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, damit du darauf achtest zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Josua wird zur Stärke und zum Mut ermahnt. Das entspricht genau Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und hier wird Betonung darauf gelegt, studiere die Bibel eifrig. Und nicht nur studieren, wende sie an in deinem Leben und weiche weder nach rechts noch nach links ab. Und dann kann ich mit dir sein im Kampf. Das entspricht dem Schwert des Geistes in Epheser 6, welches Gottes Wort ist. Kapitel 2 beschreibt die zwei Kundschafter, die nach Jericho gehen und in einer Wirtschaft in der Stadtmauer Unterschlupf finden. Aber die Frau an der Bar war eine Hure. Aber es ist interessant, wie diese Frau auf diese Kundschafter reagiert, was die weiß. Kapitel 2, Vers 8. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern, zu den Kundschaftern: Ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat. Es ist unglaublich. Sie nimmt den Namen des Gottes Israels in den Mund. Und sie sagt, ich weiß, jetzt ist es soweit. Und dass euer Schrecken auf uns gefallen ist. Und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Nicht nur in Jericho, im ganzen Land. Und all diesen Königreichen in Kanaan. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zoget und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan, die jenseits des Jordan waren, dem Sion und dem Og. Das ist das Gebiet im heutigen Jordanien, das die 2,5 Stämme bekommen haben, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz. Es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Denn der Herr, oder Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und dann sagt sie, jetzt müsst ihr mit mir einen Bund machen, dass ihr mich verschont und meine Familie. Also die hat erkannt, dass der Gott Israels kein Lokalgott ist. Ja? Weil all die Götter der damaligen Völker im Nahen Osten, das waren Lokalgötter. An dem Ort hat man die Götter verehrt, an dem Ort die. Jedem Ort seine Religion. Also ganz ähnlich, wie man das nach den Religionskriegen in der Reformation schließlich die Formel gefunden hat. Cuius regio, eius religio. Wessen das Gebiet, dem die Religion. So, haben wir das auseinandergehalten. Aber die Hure Rahab realisierte, das ist ein Gott, der hat weltweiten Anspruch. Er ist Gott oben im Himmel und auf der Erde unten. Und die haben gehört vom Durchzug durch Ägypten, durch das Rote Meer. Die hat mehr geglaubt, als was liberale Theologen heute glauben. Und sie war eine Hure. Also ein liberaler Theologe glaubt weniger, als was eine Hure früher glaubte. Ja, also ganz eindrücklich, das haben die gewusst, das haben sie gehört, das ist das Gerücht, die Information, die Nachrichten kamen bis nach Kanaan. Aber was haben diese Völker gemacht? Anstatt sich unter diesen Gott, der sich auf diese Weise den Menschen geoffenbart hatte, zu beugen, waren sie bereit zum Widerstand. Aber Rahab hat sich gebeugt. Und sie sieht, die einzige Chance ist, wenn der Herr mich jetzt rettet. Und sie gehen darauf ein und sagen ihr, du musst in dein Fenster eine Karmesinschnur hineinhängen und das wird dir dann zur Rettung verhelfen. Und du musst die ganze Familie in dein Haus versammeln, bevor Jericho fällt. Das hat sie alles geglaubt und die Familie hat es auch geglaubt, sonst wäre sie nicht, hätte sie sich nicht versammelt in ihrem Haus. Sie bietet also um rechtzeitig noch um Rettung. Und dies zeigt, Gott war unmittelbar daran, das Gericht über Kanaan zu bringen, aber Gnade für Bußfertige war auch dann noch zu haben. Es war nicht einfach definitiv aus, sondern es gab noch die Möglichkeit. In Hebräer 11,35 wird Rahabs Glaube gelobt, unter den Glaubenshelden. In Jakobus 2,25 wird erklärt, sie hatte nicht nur Glauben, sondern ihr Glaube hat sich in Werken ausgewirkt. Und dadurch wurde sie schließlich ins Volk Israel aufgenommen und sie wurde die Stammmutter des Messias. Sie hat einen Juden geheiratet, muss man sich mal vorstellen, die Vergangenheit, und dann die Heirat mit einem Juden, sie ist also ins Volk Israel aufgenommen worden und nach Matthäus 1, Vers 5 kam sie in die messianische Königslinie hinein. Der Messias, der Erlöser, stammte, Matthäus 1 ist ja die Linie von Josef, aber die ist die gleiche wie die von Maria in Lukas 3 am Schluss, bis auf David. Erst dann hat sie sich getrennt. 1000 Jahre waren sie getrennt. Ja, gut. Ist auch unglaublich. Die Gnade Gottes, die Stammmutter des Erlösers. Die rettende Karmesinschnur in ihrem Fenster, Kapitel 2, Vers 18 und 21, ist bedeutsam. Karmesin ist eine Farbe, die man herstellte aus zermahlenen Kermeswürmern. Die Farbe ist ein leuchtendes Rot wie arterielles Blut. Das musste sie ins Fenster hängen. Und so wurde sie gerettet. In Römer 5, Vers 9 lesen wir, im Blick auf den kommenden Zorn Gottes über die Welt, Offenbarung, da heißt es, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Also wer einmal durch den Glauben gerechtfertigt worden ist, der darf wissen, ich komme nicht in das Gericht der Offenbarung hinein. Gerettet durch sein Blut. Gerettet durch die blutfarbene Karmesin-Schnur. Übrigens, der Herr Jesus sagt im Psalm 22, Vers 6, im Gebet zu Gott, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke verachtete. Tola'a ist der Wurm. Und Karmesin heißt auf Hebräisch Toalat Shani, also Wurm Karmesin. Das Wort Wurm ist drin. Das gleiche Wort wie im Psalm 22. Ein Wurm ist wirklich das Bild der Wehrlosigkeit schlechthin. Er hat keine Zähne, um uns zu beißen. Er hat kein Fell, um sich zu schützen, kein Panzer. Er hat keine Füße, um davon zu springen. Und der Herr war am Kreuz ohne Widerstand. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Aber so hat er uns die Erlösung durch sein Blut erwirkt. Kapitel 3. Über Zug hinüber ins verheißene Land. Und dabei musste zuerst die Bundeslade in den Jordan hineingeführt werden. Und dann im Anschluss daran, einen Kilometer Abstand, kam dann das Volk und ging durch den Todesfluss hindurch, durch das Bachbett hinein ins Land Kanaan. Ich bezeichne hier den Jordan als Todesfluss, und das mit vollem Recht. Fußnote: Der Jordan fließt ins Tote Meer. Das Tote Meer ist ja wirklich ein totes Meer. Zu viel Salz, um Leben zu ermöglichen. Es ist ein Todesfluss. Und dann ist noch der Name interessant. Jordan heißt der Hinabfahrende. Kommt von der Wurzel, sieht man die Konsonanten? Hebräisch ist ja eine Konsonantensprache. Yarat heißt hinabsteigen. Jakob sagt in 1. Mose 37, 35, ich werde mit grauem Haar hinabfahren, Yarad, in das Totenreich. Ja, so wie der Jordan hinabfährt ins Tote Meer. Ein Bild des Todes. Das Volk, bevor es in den Segen Gottes hineingehen konnte, das Gesetz konnte es nicht ermöglichen. Sie mussten durch den Todesfluss hinein ins Bachbett und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Nun habe ich hier eine Fülle von Stellen aufgeschrieben aus dem Neuen Testament, Römer 6, Galater 2, 20, 2. Timotheus 2, 11, Epheser 2, Vers 8, Kolosser 2, 12 und 13. Alle diese Stellen sprechen davon, dass wir als Gläubige, als Erlöste mit Christus gestorben sind und mit Christus auferweckt sind, obwohl wir nichts davon gespürt haben. Der Herr Jesus, als er am Kreuz war vor 2000 Jahren und Gott ihn gestraft hat für meine Schuld, er ist gestorben wegen meiner Schuld. Darum kann ich sagen, sein Tod war mein Tod. Aber am dritten Tag ist er als Sieger auferstanden. Und auch da sind die Gläubigen mit ihm identifiziert. Seine Auferstehung ist auch der Beginn von unserem neuen Leben. Also, dieses Mitgestorbensein, Mitauferwecktsein, das ist überhaupt die Voraussetzung, dass ein Mensch in die Segnungen Gottes kommen kann. Ohne Bekehrung geht es nicht. Wir haben bei den fünf Büchern Mose gesehen, dass die Philister, die waren ja schon früher in den Gazastreifen eingewandert. Die kamen auch von Ägypten her. Aber die gingen den Weg viel direkter, ohne den Umweg über den Jordan. Sie gingen ins Land, ohne durch den Todesfluss zu gehen. Es ist ein wunderbares Bild für Namenschristen, die sich berufen auf alle Segnungen des Christentums, aber sie haben nie eine Bekehrung erlebt. Die Philister blieben Jahrhunderte hindurch die Todfeinde Israels. Interessant ist auch, dass die Palästinenser heute in Israel immer mehr sich identifizieren mit den Philistern. Übrigens, das Wort Palästinenser im Arabischen, Philistini, ist das gleiche Wort wie Philister. Es gibt auf Arabisch nicht zwei Wörter wie auf Deutsch. Philister und Palästinenser ist das ein und dasselbe Wort. Palästinenser geht übrigens übers Latein, ein paar Umwege zurück auf das Wort Philister. Also, wie gesagt, die Philister damals, die gingen einfach so hinein und beanspruchten das Land, ohne die Erfahrung, die Israel gemacht hatte. Und so gibt es Namenschristen, die beanspruchen den Glauben und was der Glaube beinhaltet, ohne eine Bekehrung erlebt zu haben, ohne zu dem Punkt gekommen zu sein, der Tod des Herrn Jesus, das war mein persönlicher Tod. Als Gott Jesus Christus richtete am Kreuz, da hat er mich gerichtet. Und als er ihn auferweckt hat, da hat er mich zu einem neuen Leben auferweckt. Aber interessant, zuerst ging die Bundeslade rein und erst nachher das Volk. Zuerst ging Christus in den Tod und dann haben wir im gewissermaßen in der Nachfolge das bekommen, das geerbt. Jesus Christus wird in Römer 3, Vers 23 direkt mit der Bundeslade verbunden. Er wird nämlich dort genannt, welchen, also Jesus Christus, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadendeckel oder Sühnedeckel durch den Glauben an sein Blut. Der Sühnedeckel, griechisch Hilasterion, ist die Bezeichnung für den Deckel der Bundeslade, wo man am Versöhnungstag, der hohe Priester hat das gemacht, das Blut des Opfers darauf gesprengt hatte. Und so wird also Jesus Christus mit dem Versöhnungsdeckel der Bundeslade hier in Beziehung gebracht. Er ist gewissermaßen unsere Bundeslade, damit wir vor Gott aufgrund seines Blutes bestehen können. So sehen wir neutestamentlich, dass die Bundeslade ein Bild ist von Jesus Christus, unserem Versöhner, der die Sühnung erwirkt hat. Dann Kapitel 4 zeigt uns, dass 12 Gedenksteine im Jordan, bevor das Wasser wieder zurückkam, war ja wieder ein Wunder, wie beim Durchzug durchs Rote Meer, nochmals ein Wunder vor Jericho. Zuerst wurden 12 Steine im Bachbett aufgerichtet und man hat noch 12 weitere Steine genommen aus dem Bachbett und sie dann drüben in Gilgal im Land aufgeschichtet. 2 Gedächtnisse. Die Zahl 12 entspricht den 12 Stämmen Israels. Die Steine im Jordan sollten gewissermaßen das Denkmal sein, gestorben mit Christus. Jetzt übertragen neutestamentlich. Und die 12 Steine jenseits auferweckt mit Christus. Ein Gedächtnis. Man konnte immer wieder nach Gilgal kommen und sich da erinnern. Das war die Voraussetzung für die Besitznahme des Landes. Und es wird ausdrücklich erklärt im Kapitel 4, das soll man tun im Blick auf die Kinder, die kommen. In Josua 4, Vers 6. Damit dies ein Zeichen unter euch sei. Wenn eure Kinder künftig fragen und sprechen, was bedeuten euch diese Steine? So sollt ihr zu ihnen sagen, dass die Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn abgeschnitten wurden. Als sie durch den Jordan ging, wurden die Wasser des Jordan abgeschnitten. Und diese Steine sollen für die Kinder Israel zum Gedächtnis sein, ewiglich. Und dann noch im gleichen Kapitel, Vers 21. Und er sprach zu den Kindern Israel und sagte, wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sprechen, was bedeuten diese Steine? So sollt ihr es euren Kindern kundtun und sprechen, auf trockenem Boden ist Israel durch diesen Jordan gezogen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Wasser des Jordan vor euch ausgetrocknet, bis ihr hinübergezogen wart. Und so weiter. Also im Blick auf die kommenden Generationen, um den Glauben an diese Wunder wachzuhalten. In Generationen, wo man dann später nicht mehr solche Dinge erlebt hatte. Nun ist vielleicht noch interessant, die Fragen sind nicht genau gleich. In Vers 6 fragen die Kinder, was bedeuten euch diese Steine? Und in Vers 22, was bedeuten diese Steine? Das sind nicht die gleichen Fragen. Und unsere Kinder fragen auch unterschiedlich. Manchmal fragen sie einfach biblische Fragen und sagen, was hat das zu bedeuten? Da kann man das so erzählen. Aber wenn sie einmal fragen, Papa, was bedeutet das Abendmahl für dich? Dann ist das etwas anderes, als wenn man einfach erklären kann, was das Abendmahl bedeutet, zum Beispiel, als Gedächtnismahl. Was bedeutet es für dich? Dann muss man subjektiv antworten. Und wenn sie fragen, was bedeutet das, dann wollen sie wissen, was es objektiv bedeutet. Aber schaut mal im Text nach, da wo sie objektiv fragen, wird subjektiv geantwortet. Und da wo sie subjektiv fragen, wird objektiv geantwortet. Das zeigt uns, wie diese Dinge zusammengehören. Also auch dann, wenn Kinder uns fragen, was bedeutet das? Dann ist es gut, wenn man mal erklärt, was das für mich bedeutet. Und wenn sie subjektiv fragen, dann ist es manchmal auch wichtig, ihnen zu erklären, das ist nicht nur eine subjektive Sache, sondern es ist eine objektive Sache, die Gott so eingesetzt hat. Es ist nicht nur einfach etwas, was wir erlebt haben, sondern es ist Wirklichkeit, es ist Realität. Wir sehen, heute sind die Leute viel mehr interessiert an subjektivem Glauben. Wir sagen, das ist toll. Ich habe gerade kürzlich nach einer Evangelisation mit einer jungen Frau gesprochen und hat sie gesagt, ja eben, das ist wichtig, es muss für einen selbst stimmen. Und und damit war das Problem für sie gewissermaßen geregelt. Ich stelle mir Gott ein bisschen anders vor. Es muss für einen selbst stimmen. Und solange man den Glauben so bezeugt, schau mal, was ich erlebt habe. Das finden sie toll. Ich sage, toll, wenn du so etwas Wunderbares erlebt hast. Aber wir müssen auch sagen, diese Dinge sind objektiv so. Es ist nicht nur subjektiv für mich, sondern das ist Wahrheit und Gültigkeit für alle Menschen, ob es für sie stimmt oder nicht. Also es ist wichtig, dass wir in einer Zeit der Subjektivität das Objektive betonen, aber nicht ins andere Extrem fallen und nur noch objektiv sind und die Kinder denken schlussendlich, das bedeutet ihnen gar nichts. Das ist alles graue Theorie. Dann sind wir auch daneben geschossen. Es braucht beides in der Kombination. Und so ist es wichtig, dass wir den Glauben auf beide Arten bezeugen. Was es für mich bedeutet, aber auch objektiv. Warum können wir an die Bibel glauben? Dass wir objektive Gründe geben. Das brauchen die Leute auch heute. Gut, das zur Postmodernität heute. Eben, wo man alles nur subjektiv sehen möchte. Kapitel 4 bleibt noch. Es wird erklärt, sie sind eingezogen ins Land, Vers 19, am 10. Nissan, 10. Abib, das ist der erste Monat. Das ist interessant. Der große Einzug ins verheißene Land am 10. Nach 2. Mose 12, Vers 3 musste man ja am 10. dieses Monats ein Lamm ins Haus nehmen, in Verwahrung. Und dann am 14. muss man es schlachten und am Abend, am 15. muss man Passa feiern in der Familie. Also, der 10. Nissan, das war der Tag, wo man das Passa in Verwahrung nehmen musste und da zog Israel ins Land. Und das entspricht genau dem Palmsonntag. Denn das war am 10., am 15. wurde der Herr gekreuzigt, am Freitag. Am 10. ist er auf dem Esel eingezogen nach Jerusalem, in die Stadt des großen Königs. Und entsprach genau dem Tag des Einzugs Israels ins verheißene Land. Doch interessant, diese Parallele. Und gewissermaßen kam damals das Passalamm nach Jerusalem. Ein Lamm in Verwahrung am 10. Und am 15. haben wir das Passa am Kreuz. Ja, das zu dieser Parallele zu Johannes 12,12 und folgende. Kapitel 5. Ich habe gesagt, Israel musste sich zuerst beschneiden lassen. Und zwar dort in Gilgal beim Hügel Aralot. 5,3. Aralot heißt auf Hebräisch vor heute. Arala, Vorhaut, Aralot, vor heute. Das haben sie nicht mehr gemacht in der Wüste. Aber bevor sie zum Sieg gehen sollten, mussten sie sich beschneiden. Was bedeutet die Beschneidung? In gewissem Sinn ist die Beschneidung eine gewisse Demütigung für die menschliche Natur. Blut muss fließen. Es ist ein Zeichen des Gerichtes über unsere verdorbene Natur. Denn jeder Mann muss wissen, wenn ich Kinder gezeugt habe oder wenn ich noch Kinder zeugen werde, das werden alles verdorbene Menschen sein. Sünder. Ein Mensch kann immer nur Sünder zeugen. Und die Beschneidung war gewissermaßen ein Zeichen für Israel. Wir haben eine verdorbene Natur. Gott hat das eingesetzt bei Abraham, 1. Mose 17. Das war nach 1. Mose 16, oder? Wo er gedacht hat, du, Sarahs Idee war es eigentlich zuerst. Und dann haben sie beschlossen, das mit der Verheißung Gottes ist wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint. Vielleicht musst du eben Hagar heiraten. Dann kriegst du von ihr ein Kind und das wird dann mir zugerechnet. Und dann hat Gott 10 Jahre nicht mehr mit Abraham gesprochen. Das war wirklich eine totale Verirrung. Und dann erscheint Gott in 1. Mose 17 und sagt, ich bin Gott der Allmächtige. Ich habe keine Tricks nötig. Wenn ich verheißen habe, du wirst ein Kind bekommen, auch als 100-Jähriger, noch, dann kann ich es geben. Und auch wenn Sarah 90 ist, es geht immer noch. Ich bin der Allmächtige. Und dann setzt Gott den Beschneidungsbund ein. Und Abraham musste damit gewissermaßen bekennen, ich bin ein verdorbener Mensch, der fähig war, Gottes Verheißungen so zu misstrauen. Also darum ein Bild des Gerichtes Gottes über unsere verdorbene Natur. Und das erklärt nun, warum im Neuen Testament in Kolosser 2 wird die Beschneidung des Christus erwähnt. Das geschieht in der Taufe. Wenn der Mensch sich taufen lässt, drückt er aus, ich bin ein verdorbener Mensch und ich brauche das Gericht Gottes, den Tod. Untertauchen, nur symbolisch, kurze Zeit. Und dann kommt er wieder herauf, um zu bezeugen, ich habe ein neues Leben mit Christus bekommen. Aber die Taufe wird dort in Verbindung gebracht mit der Beschneidung. Eben das Gericht über die verdorbene Natur. Dann wird dies in Vers 9 erwähnt, diese Beschneidung bedeutete die Abwälzung der Schande Ägyptens. Gilgal bedeutet Abwälzung. Also diese Zeit, wo Israel Götzendienst getrieben hat in Ägypten, Hesekiel 20 bezeugt das ganz klar. Diese Zeit endgültig fertig. Die Beschneidung soll das besiegeln, die Abwälzung der Schande Ägyptens. Das ist vorbei. Ägypten, die Vergangenheit, vollkommen geordnet vor Gott. Und dann feiern sie das erste Passa im Land. 5, Vers 10. 1. Korinther 5, Vers 7. Denn unser Passa Christus ist geschlachtet. Lasst uns Festfeier halten. Und da haben sie ungesäuertes Brot gegessen, steht da. Und das ungesäuerte Brot, habe ich heute Morgen schon erklärt, ist ein Bild der Wahrheit. Sauerteig gibt immer mehr vor, als was da ist. Es ist Lüge. Und fürs Passafest musste der Sauerteig vollständig entfernt werden. Das Böse muss hinausgefegt werden, 1. Korinther 5, 6 bis 8. Dann haben sie das Getreide des Landes gegessen. Genau in dem Monat kamen die Gerstenernte. War die dran. Und da haben sie im Frühjahr die neue Lebensfrucht gegessen. Und vorher war der Wintertod. Spricht auch wieder von der Auferstehung. Sich ernähren, geistlich ernähren von Jesus Christus, dem Auferstandenen. Der genannt wird in 1. Korinther 15, 20, der Erstling aus den Toten. In 3. Mose 23 wird erklärt, beim Passafest, am Tag nach dem Sabbat, mussten die Erstlinge der Gerstenernte zum Tempel gebracht werden. Der Tag nach dem Sabbat ist der Sonntag, wo Jesus Christus auferstanden ist, der Erstling der Entschlafenen. So wird er genannt in 1. Korinther 15, 20. Also wir sehen, dass es ist eine Ballung von Symbolik hier drin. Und dann erscheint Christus der Heeresoberste, 5:13-15, entspricht, seid stark in dem Herrn, Epheser 6, Vers 10. Jetzt kommen wir schon zu Kapitel 6. Ja, die Pause hätte vor 6 Minuten beginnen sollen und so machen wir sie bis 36. Wir kommen jetzt zur bekanntesten Geschichte im Buch Josua, der Untergang Jerichos. Diese große Festung fällt am Anfang des Einzugs Israels nach Kanaan. Die Beziehung können wir jetzt sehr einfach machen zu 2. Korinther 10, Vers 4-6, wo wir schon gelesen haben von diesen Festungen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes, die mit geistlichen Waffen geschlagen werden müssen. Wir können bei den 7 Posaunen, die man in Verbindung mit Jericho findet, es musste ja 7-mal, an 7 Tagen musste Jericho umzogen werden, mit Schofarhörnern, und dann am 7. Tag 7-mal, und dann kam das Kriegsgeschrei. Und die Mauern Jerichos fielen. Und da können wir bei diesen 7 Posaunen natürlich eine Parallele ziehen zu den 7 Posaunen in der Offenbarung, die zu dem Zusammenbruch der Weltkulturen führen wird in der Zukunft. Also im Kleinen ist das ein Vorgeschmack von dem, was weltweit geschehen wird in der Offenbarung. Die 7 Posaunen, Offenbarung 8:1-16. Hebräer 11, Vers 30 erklärt ausdrücklich, dass die Mauern Jerichos durch Glauben fielen. Dann, nach der Eroberung Jerichos, hat Josua einen Fluch über Jericho ausgesprochen, Kapitel 6, 26. Und er hat gesagt, wenn jemand Jericho wieder aufbaut, dann wird er die Grundlegung der Stadt bezahlen mit seinem ersten Sohn. Und wenn er dann die Tore einsetzt, dann wird sein jüngster Sohn sterben. Jahrhunderte später, man kann das nachlesen in der Königezeit, 1. Könige 16, 34, hat effektiv jemand diese frevelhafte Tat begangen, Jericho wieder aufgebaut und hat mit 2 Söhnen dafür bezahlt. Jericho ist die Stadt des Fluches. Nun, das war eine Stadt, die fiel mit ihrem König. Aber außer Jericho wurden noch 30 weitere Königreiche erobert. Und nie mehr wurde eine Stadt umzogen 7-mal. Wenn heute plötzlich ganz neue Lehren aufkommen, die man in der Christenheit nicht gekannt hatte, dass mit Städte umziehen und einnehmen, Territorien erobern, geistliche Kampfführung und so weiter, dann ist das eine neue Lehre. Und man beruft sich dabei auf Josua 6, aber gibt uns keine Antwort, warum die 30 weiteren Königreiche ohne solche Züge erobert wurden. In diesem speziellen Fall hat Gott das so angeordnet, aber im Umziehen selbst, da liegt nicht ein spezieller göttlicher Segen. Und nirgends im Neuen Testament wird uns eine Parallele gezogen, dass wir auf ähnliche Weise Gebiete umziehen sollten. Nirgends im Neuen Testament. Und lesen wir doch die Apostelgeschichte, die ersten Missionsreisen dort und die Missionsreisen von Paulus im Besonderen. Nie hat Paulus irgendwelche Städte umschritten in einem Triumphzug gewissermaßen. Nie. Das sind neue Lehren, die aufgekommen sind, die wir aber in der Bibel nicht finden. Und selbst wenn man sich auf Josua 6 beruft, ist das so verfehlt, denn das war ein einziger Spezialfall und nachher finden wir das nie mehr. In der ganzen Geschichte Israels, auch später, denn es gab noch viele Kriege des Herrn, später, nie mehr ist das geschehen. Man kann in einer Kinderbibel lesen, diese Geschichte ist rein symbolisch zu verstehen, denn damals gab es gar keine Stadtmauern in Jericho. Ja, so einfach hat man sich das gemacht. In den 60er Jahren hat ja eine Dame aus England, Kathleen Kenyon, hat in Jericho Grabungen durchgeführt. Eine sehr, sehr gute Archäologin, sie hat auch in Jerusalem Grabungen gemacht. Und dann ist sie auf die Zeit von Josua gestoßen und hat gefunden, dass diese Schicht der Zeit Josuas eben keine Mauern aufwies und in dieser Zeit war Jericho sogar unbewohnt. Und dann hat man das in der Theologie einfach übernommen und erklärt, eben das ist symbolisch, denn es gab ja gar keine Bevölkerung in Jericho. Das war also ziemlich einfach, diese erste Station. Ja, aber das Problem ist die Chronologie. Es ist so, wenn man die Geschichte Israels vergleicht bis 1000 vor Christus, da kann man sich sehr gut abstützen, außerbiblisch, auf die assyrische Chronologie. Die hat man praktisch für jedes Jahr schön überliefert für die Königszeit Israels. Und die kann man die Parallelen ganz wunderbar da ziehen. Aber für die frühere Zeit haben wir nicht eine solche lückenlose assyrische Chronologie. Und darum stützt man sich in der Archäologie ab auf die sehr lückenhaft überlieferte ägyptische Chronologie. Und ab dann passt es nicht mehr. Und nun haben ein paar schlaue Köpfe den Vorschlag gemacht, ja, vielleicht könnte ja in der ägyptischen Chronologie etwas krumm sein, oder? Anstatt in der Bibel. Denn die Bibel hat sich ja immer so genau in der Geschichtsüberlieferung erwiesen. Und so haben sie die Chronologie ein bisschen geschoben. Und siehe da, bringt man die Landnahme Josuas mit der mittleren Bronze 2b in Verbindung, dann haben wir einen Volltreffer nach dem anderen. Nicht nur in Jericho. In Jericho beginnen wir mit dem ersten Volltreffer. Da findet man die Mauern Jerichos, wie sie nach außen runtergefallen sind. In der mittleren Bronze 2b. Wenn man eine Stadt erobert, dann fallen ja normalerweise die Steine nach innen, oder? Aber in dieser Zeit ist Jericho nach außen runtergefallen. Das passt also ganz ausgezeichnet und plötzlich passen auch andere Dinge rein, wenn man diese kleine Verschiebung macht. Es ist ja so, wenn in ein paar Jahrhunderten interessiert sich jemand für einen Mann namens Clinton. Das soll irgendwie ganz wichtig gewesen sein, damals in dieser Zeit, 20. Jahrhundert. Und dann sucht er in den Archiven, die man ausgegraben hat, aus der Reformation. Und man findet keinen Clinton. Und dann würde man sagen, ja, es hat nie einen Clinton gegeben, denn wir haben alle Archive des 16. Jahrhunderts durchforscht, es gibt keinen Clinton. Also Clinton hat es nie gegeben. Nun, da muss ein schlauer Kopf kommen und sagen, du, das ist ein bisschen in der Chronologie verschoben. Du musst ins 20. Jahrhundert, du musst diese Schichten in Verbindung bringen. Und siehe da, man findet Zeitungen da in den Abfällen und so. Da wird ein Clinton erwähnt, genau in den Schichten des 20. Jahrhunderts. So funktioniert es wieder. Und so ist es auch hier. Aber tragisch, was hat man in der liberalen Theologie wieder gemacht? Man hat der Wissenschaft mehr vertraut als der Bibel. Wir brauchen nicht wissenschaftsfeindlich zu sein. Aber wir müssen einfach wissen, wo die Grenzen der Wissenschaft ist. Und wir müssen wissen, dass die Bibel sich als Wort Gottes erwiesen hat, dauernd, auch durch die erfüllte Prophetie über Jahrtausende hinweg. Es gibt kein Buch mit erfüllter Prophetie wie die Bibel. Also ist das hier, die Bibel ist der Diamant und Wissenschaft ist das Eisen. Mit Eisen kann man nicht den Diamant schleifen, aber mit Diamant kann man Eisen schleifen. Also wir müssen die Wissenschaft immer wieder im Rahmen der biblischen Offenbarung machen und dann kommt man auf Volltreffer, die wirklich ganz toll sind. Auf die wäre man nicht gekommen. Kathleen Kenyon, leider ist sie nicht ausgegangen von der Irrtumslosigkeit der Bibel und so hat sie also die Zeit Josuas in eine falsche Zeit angesiedelt. Gut, also das zu Jericho und den Mauern. Also der Fall dieser Festung können wir vergleichen mit Widerlegung von Irrlehren. so wie wir das im Neuen Testament finden, habe ich erklärt heute Morgen. Viele Briefe im Neuen Testament sind Kampfschriften, aber sie sind nicht so kämpferisch geschrieben. Sie sind positiv geschrieben. Das Herz beglückend, Jesus Christus großmachend und dabei wird der Irrtum aber dennoch deutlich entlarvt. Also das ist eine Aufgabe von geistlicher Kampfführung. Menschen sind verstrickt im Denken der Evolutionslehre. Und dann wollen wir ihnen das Evangelium bringen. Und sie sagen, ja, was soll ich da Sünden bekennen? Es gibt gar keine Sünde. Wer sagt mir, was Sünde ist? Ist ja sowieso alles durch Zufall entstanden. Ja, da muss man zuerst mal zeigen, es ist nicht durch Zufall entstanden, es ist ein Schöpfergott da, der alles in einem geordneten, herrlichen Plan erschaffen hat. Und so müssen wir diese Festung niederreißen, einen Schöpfergott vorstellen und dann können wir auch den Retter Gott, der den Ausweg aus der Sünde zeigt, vorstellen. Aber da sind wir gefordert und es heißt ausdrücklich in 1. Petrus 3, dass wir Rechenschaft ablegen sollen über unseren Glauben, über unsere Hoffnung. 1. Petrus 3, Vers 15b. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung oder Verteidigung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Furcht, Ehrfurcht. Also nicht gegen die Leute knallen, Sanftmut und Ehrfurcht vor Gott. Aber sie dürfen uns ruhig Fragen stellen. Sie dürfen uns fragen, ja, was ist mit den Leuten geschehen, die vor Christus gelebt haben und nie etwas gehört haben? Da brauchen wir nicht zu sagen, ja, das interessiert nicht, du musst dich jetzt bekehren. Nein, wir sollen darauf eingehen und biblische Antworten geben. Römer 1 und 2, Gottes Zeugnis durch die Schöpfung und so weiter. Wir sollen auf diese Fragen eingehen, Rechenschaft ablegen über unseren Glauben, aber eben nicht streitsüchtig, sondern mit Sanftmut und Gottesfurcht. Kampf gegen Jericho. Kapitel 7. Jetzt kommt die nächste Stadt dran. Aber es ist so, Gott hatte ausdrücklich gesagt, niemand darf irgendetwas von dem Besitz in Jericho für sich nehmen. Und Achan hat dieses göttliche Gebot bewusst gebrochen, hat Dinge geklaut aus Jericho für sich und das dann vergraben. Und nun Kapitel 7, Vers 2. Und Josua sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Beth-Aven östlich von Bethel liegt. Und dann wird das ausgekundschaftet, die kommen zurück und sagen, das ist kein Problem, Ai, das sind so wenig Leute, da brauchen wir also nur eine ganz kleine Armee, die soll da hinaufgehen. Und dann gingen sie mit 3000 Mann hinauf und es gab eine totale Niederlage. Da sehen wir, aus dem Sieg kommt nun die Überheblichkeit. Das ist absolut menschlich. Auch wenn wir im Glauben irgendwo irgendwie Erfolg, in Anführungsstrichen, im Glauben erlebt haben, dann plötzlich werden wir so selbstsicher in uns selbst. Sicherheit in uns selbst, anstatt in dem Herrn. Und dann kann die nächste Niederlage vorprogrammiert sein. Israel hat das auch erlebt, nach dem Sechstagekrieg. Das war ja wirklich ein Wunder Gottes. In 6 Tagen 3 Armeen an 3 Fronten geschlagen. Eine riesige Übermacht. Und das hat in Israel eine Selbstsicherheit ausgelöst. Und dann kam die Katastrophe des Yom Kippur-Krieges. Und dann hat man erkannt, dass wir sind selbstsicher geworden, wir haben nicht mehr reagiert. Die Syrer haben immer wieder ihre Truppen massiert gegen Israel, sind wieder zurückgegangen. Zuerst haben wir das ernst genommen, dann sind sie wiedergekommen, wieder zurück. Wiedergekommen, zurück. Dann haben wir gemerkt, jetzt kennen wir den Trick, oder? Und dann kam Yom Kippur, kein Fernsehen, kein Radio, nichts. Man geht bis 5 Stunden in die Synagoge und dann schlagen die voll zu. Und bis man, an dem Tag konnte man die Reserve ja nicht mobilisieren. Niemand hörte Radio, niemand sah im Fernsehen die Aufrufe. Keine Chance und da sind so viele Israelis umgekommen. Und erst nach 3 Tagen, schließlich hat man die Reserve mobilisiert und dann hat man alle Fronten wieder rausgeschmissen. Aber 63 Staaten haben dann die diplomatische Beziehung zu Israel abgebrochen. War ja schließlich böse, oder, dass man die rausgeschmissen hat. Ja, so war das damals, aber das war eine Lektion. Überheblichkeit das führt uns sehr leicht in die Katastrophe. Das war genau gleich hier. Überheblichkeit. Aber dann kam noch die Sache dazu mit Achan. Das war wirklich schlimm. Josua, Vers 6, zerreißt seine Kleider und schreit zu Gott, warum hast du das? Und Gott sagt, steh auf. Israel hat gesündigt. Was? Und dann wurde übers Los wurde der Stamm ans Licht gebracht, dann die Familie und schließlich Achan. Durchs Los, durchs göttlich bestimmte Los wurde der Übeltäter ans Licht gebracht. Und der hat dann ein Bekenntnis abgelegt. Ich habe das gesehen, dann habe ich es genommen, habe es in meinem Zelt begraben. Und das bedeutete die Todesstrafe für ihn. Also, was wir hier sehen ist, ein Bekenntnis ist, oder ein Geständnis ist oft nicht dasselbe wie ein reuevolles Bekenntnis. Der hat das nicht selbst ans Licht gebracht, sondern wurde überführt. Darum, wenn irgendetwas ans Licht kommt, durch bestimmte Umstände und plötzlich kommen große Tränen, dann ist das nicht unbedingt ein Beweis, dass das echte Reue ist. Es kann sein, aber ein Beweis ist es noch nicht. Es können auch Krokodilstränen sein. Und das sehen wir auch im Fall von Achan. Er bekennt die Sache, aber man sieht nicht die echte Reue. Und so wird Gericht an ihn geübt. Neutestamentlich gibt es ja keine Todesstrafe in der Gemeinde. Aber nach 1. Korinther 5, da haben wir das Beispiel, wo jemand mit der Frau seines Vaters zusammenlebte. Und der musste aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, bis er dann etwa ein Jahr später reuig zurückkam. Man in 2. Korinther 2 findet und dann musste Paulus ermahnen, nehmt ihn auf und wartet nicht noch lange, man muss jetzt viel mehr eben Liebe zeigen und vergeben, jetzt wo die Reue echt gekommen ist. Also Gemeindezucht können wir hier alttestamentlich vorgeschattet finden und das führt in Kapitel 8 zum Sieg über Ai. Paulus macht also Korinth in 1. Korinther 5 den Vorwurf, die haben einfach so weitergelebt, das ist doch dem sein eigenes moralisches Problem, wenn der so mit seiner Schwiegermutter zusammenlebt, ein Verhältnis hat, das hat sie nicht weiter gekümmert. Und da sagt 1. Korinther 5, nein, das geht nicht, das betrifft die Gemeinde, das ist ein Hohn als für das christliche Zeugnis. Also Kapitel 8, erneuter Sieg nach dem Verurteilen des Bösen. Ai wird dann erobert. Und weiter finden wir am Schluss des Kapitels, wie Josua einen Altar baut auf dem Berg Ebal. Und dann wird dort das Gesetz Mose abgeschrieben auf kalkbestrichene Steine. Und dann verlas man den Segen und den Fluch aus 5. Mose zwischen den Bergen Ebal und Garizim. Also Israel war bei Nablus, zwischen diesen beiden Bergen Ebal und Garizim. Beim Ebal wurde der Fluch verkündigt des Gesetzes, wenn man Gott nicht gehorcht. Und beim Garizim der Segen, wenn man Gott gehorcht. Das ist schon interessant. Und Mose hat ja unter den Flüchen aufgezählt in 5. Mose 28, wenn Israel gegen Gott untreu ist, dann wird er euch zerstreuen unter alle Völker. Ihr werdet das Land verlieren. Und dieser Fluch wurde vorgestellt, der Fluch des Gesetzes, dort bei Nablus, wo heute die wichtigste Palästinenserstadt im Westjordanland ist. Schon eindrücklich, meine ich. Ja, wir gehen weiter. Kapitel 9. Die Gibeoniter haben gemerkt, wir haben keine Chance gegen Israel. Das waren also Bewohner einer Stadt unter den Kanaanitern. Und da haben die sich verkleidet mit abgenutzten Kleidern, haben Wasserschläuche genommen, die schon kaputt waren, haben Brot mit Schimmelpilz dran genommen. Und dann sind sie zu Josua gekommen. Dann haben sie gesagt, wir kommen ganz weit her. Eine furchtbar schwere, mühsame Reise. Ja, wir möchten gerne mit dir ein Bündnis schließen. Wir möchten da nicht, dass es uns gleich geht wie den anderen Völkern hier in diesem Land. Und dann hat Israel einen Bund geschlossen. Wir werden euch verschonen. Und nachher kam es ans Licht. Es war ein totaler Betrug. Und dann sagte aber Gott, jetzt könnt ihr nicht zurück. Jetzt habt ihr dieses Versprechen abgelegt. Die Gibeoniter dürfen nicht ausgerottet werden. Und die wurden dann zu Sklavendienst eingesetzt. Aber, was man positiv sagen kann, das war alles Betrug und Lüge, aber die haben sich unter die Macht des Gottes Israels gestellt. Die wollten keinen Widerstand leisten. Und das hat ihnen das Leben gerettet. Letztlich. Und dieser Fluch, Sklaven zu sein, war eigentlich in Segen umgewandelt, denn Vers 27 sagt, sie wurden zu Holzhauern und Wasserschöpfer für die Gemeinde und für den Altar des Herrn. Vers 23 auch, Holzhauer, Wasserschöpfer für das Haus Gottes. Die durften am Tempeldienst Anteil bekommen. Also ein Vorrecht, was viele Israeliten nicht durften, das haben die bekommen, dass sie am Heiligtum Gottes arbeiten durften. So hat also Gott diese Unterwerfung schließlich in einen Segen für sie umgewandelt. Und nun kommen wir zu Kapitel 10. Da wird eine Koalition gebildet. Der König von Jerusalem, von Hebron, von Jarmut, Lachis und Debir. Die schließen sich zusammen. Die haben gesehen, was die Gibeoniter gemacht haben. Jetzt wollten sie sich an den Gibeonitern rächen, dass die sich unterworfen haben. Und machten sich auf zum Krieg gegen Gibeon. Und da sind die Gibeoniter zu Israel gekommen und haben gesagt, ihr müsst uns helfen. Sie haben beim Volk Gottes Hilfe gesucht. Weil sie wussten, der Gott Israels ist mit ihnen. Und dann hat Israel sich auf die Seite von Gibeon gestellt. Ein furchtbarer Kampf. Der wurde nicht fertig. Und dann am Abend hat Josua gebetet, dass Gott den Tag verlängern soll. Sonne, stehe still zu Gibeon und du Mond im Tale Ayalon. Vers 12. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte. Ungefähr einen ganzen Tag. Vers 13. Denn der Herr stritt für Israel. Vers 14. Und es wird erklärt, da ist etwas geschehen, was Gott nie mehr bei den Menschen erhört hat. Ein absoluter Ausnahmefall. Und durch diesen verlängerten Tag wurde der Sieg dann zugunsten Israels entschieden. Natürlich hat man da auch immer wieder versucht, das irgendwie natürlich zu erklären, nicht als ein Wunder. Ja, wie soll das auch gehen, wenn die Erde dreht sich ja, wenn die plötzlich in der Rotation stillsteht, das kann man sich doch kaum vorstellen. Aber ein Gott, der das ganze Weltall durch sein Wort ins Dasein rufen konnte, kann der nicht die Sonne ein bisschen stehen lassen? Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Und interessant ist, dass man bei anderen Völkern effektiv Sagen findet von einem langen Tag, beziehungsweise von einer langen Nacht. Hat also auch möglicherweise Spuren hinterlassen in der Mythologie der Völker. Ja, das zeigt einfach Gottes Macht. Und in den weiteren Versen wird uns gezeigt Israels gewaltige Siege in Südkanaan. Aber bei diesen Kämpfen war Gilgal der Ausgangspunkt. Vers 7. Und Josua zog von Gilgal hinauf. Und man vergleiche Vers 9. Die ganze Nacht zog er von Gilgal hinauf. Vers 15. Und Josua und ganz Israel mit ihm kehrten in das Lager nach Gilgal zurück nach dem Kampf. Und dann 43. Wieder am Schluss kehrt er zurück ins Lager nach Gilgal. Der Ausgangspunkt ist Gilgal, da wo die Schande Ägyptens abgewälzt worden ist. Man erinnert sich immer wieder danach daran, wir haben in uns selber keine Kraft. Alle Kraft, die wir im Glauben haben, haben wir im Herrn. Wir gehen immer wieder zurück. Wir denken daran, an die Abwälzung der Schande Ägyptens. Es gibt Menschen, und es liegt uns allen nahe, dass wir die Schande Ägyptens in unserem alten Leben, dass wir an die möglichst wenig denken. Aber wenn wir immer wieder zurückdenken, dann wird uns bewusst, dass wir wirklich nur aus Gnade gerettet sind. Das ist sehr wichtig, damit wir nicht selbstsicher werden und damit wir nicht denken, wir hätten Autorität. Das wird heute so verkündigt in vielen Orten. Du hast Autorität, du kannst gebieten. Und da wird auch gesagt, wir haben Autorität in Christus, wir können sogar dem Wetter gebieten. Ich habe gerade vor kurzem eine Zeitschrift gelesen in Amerika, wo ein solches Beispiel erzählt wurde. Und gesagt, siehst du, da hat jemand wirklich erlebt, was es heißt, die Autorität in Christus, die wir haben. Aber es wird immer, wir haben Autorität, wir haben überhaupt keine Autorität. Und wir müssen immer wieder nach Gilgal zurück und denken, was steckt in uns von Natur aus. Aber wir sind stark in dem Herrn. Die Autorität ist nur in Christus zu finden. Und sonst kommen wir zu geistlicher Überheblichkeit letztlich. Und das ist ein Fallstrick. Wir gehen zu Kapitel 11. Und da werden uns die überwältigenden Siege Israels in Nordkanaan vorgestellt. Und die fanden statt. So. Die Führung der nordkanaanitischen Königreiche übernahm Hazor. Eine Stadt, die man im Norden Israels ausgegraben hat. Unter der Führung von König Jabin. Und dann wird erzählt, Hazor wurde dann verbrannt. Nach dem Sieg, Vers 11. Und schauen wir, in der mittleren Bronze 2b, in den Schichten, die man ausgegraben hat, findet man Brandspuren. Das ist die gleiche Schicht, die entspricht den Mauern in Jericho, die nach außen runtergefallen sind. Und aus dem Archiv, aus dem königlichen Archiv dort, hat man eine Tontafel gefunden. Die wurde sogar noch gebrannt. Das hilft ja für die Erhaltung. Die wurde noch gebrannt im verbrannten Palast und darauf kommt ein Name vor Jabin. Ibni, das entspricht Jabin. Ist doch interessant, genau der Jabin, der da in Josua 11 vorkommt. Aber geht man nach der alten Chronologie, dann kann man das vergessen. Da findet man in den späteren Schichten, findet man die Josua entsprechend, findet man nicht diese Übereinstimmung. Zweiter Volltreffer in Hazor. Aber interessant ist noch Folgendes. In Kapitel 11, 19 bis 20 heißt es, 19, es war keine Stadt, die sich den Kindern Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die zu Gibeon wohnten. Alles nahmen sie mit Krieg ein. Denn von dem Herrn war es, dass sie ihr Herz verhärteten zum Krieg mit Israel, damit sie vertilgt würden, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern damit sie vertilgt würden, so wie der Herr dem Mose geboten hatte. Die haben Widerstand geleistet, aber hier wird gesagt, dass Gott die Verhärtung der Herzen bewirkt hat. Wie können wir das erklären? Nun, wir haben doch früher das zweite Buch Mose durchgenommen. Wir haben gefunden, wie der Pharao sich verhärtet hat. 6-mal hat der Pharao selber sein Herz verhärtet. Immer wieder hatte er Chance zur Umkehr. Und dann beim 7. Mal, bis zum 12. Mal heißt es, dass Gott sein Herz verstockte. Das heißt, Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit zur Umkehr. Es ist nicht wahr, darin hat der Calvinismus gründlich geirrt, dass Gott nur gewisse Menschen die Buße gibt und die anderen lässt er einfach in ihrer Verstocktheit. Sondern Gott gibt allen Menschen die Möglichkeit zur Buße. Aber wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen, kommt der Moment, wo Gott die Gnadenzeit abbricht und als Gericht unser Herz verhärtet. Man kann das nachlesen in Römer 2, Vers 4. Da wird gesagt, mit deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf beim Gericht Gottes, indem du nicht darauf achtest, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Gott zieht jeden Menschen zur Buße, aber wenn wir dem dauernd Widerstand leisten, kommt der Moment, wo die Verstockung definitiv einsetzt. Das haben wir also auch hier, ganz entsprechend wie beim Pharao in Ägypten. Es war ein göttliches Gericht. Und wir lesen auch in 2. Thessalonicher 2, wenn der Antichrist einmal kommt, nach der Entrückung, dann werden all die Menschen, die das Evangelium gehört haben und die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, werden verführt werden. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, damit sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Das zeigt uns ganz klar, Gott gibt die Möglichkeit zur Rettung, aber es gibt ein zu spät. Nach der Entrückung kann keiner sich bekehren, der das Evangelium gehört hat. Nur solche, die es noch nie gehört haben. Kapitel 12 schließt nun diesen Teil ab. Es werden in Versen 1 bis 6 noch die Siege von Mose im Westjordanland, im Ostjordanland berichtet und dann die Liste der 31 geschlagenen Könige durch Josua. Könnt ihr da 2. Timotheus 4, Vers 7 darüber setzen. Paulus sagt in der Todeszelle in Rom: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Er ist so zum Abschluss gekommen. Kapitel 13. Jetzt geht es an die Verteilung des Landes. Aber Gott sagt zu Josua: Es ist noch viel Land übrig, das noch nicht erobert worden ist. Unter anderem der Gazastreifen. Der sollte auch noch erobert werden. Ist schon recht, echt aktuell. Wem gehört das Land? Wem gehört der Gazastreifen? Ausdrücklich wird das Philisterland dort aufgeführt. Das muss auch noch erobert werden. Das noch unbesetzte Land wird dort ausführlich beschrieben. Und so ist es auch im Glauben. Man kann vielleicht Fortschritte gemacht haben im Glauben und dann denkt man, es ist schon herrlich, ein Christ zu sein. Und was wir alles haben, dann sagt uns Gott, es bleibt noch viel übrig, das zu erobern ist. Also wir kommen nicht an den Punkt, wo wir sagen könnten, ja, jetzt haben wir es wirklich erfasst, den Reichtum. Dann sagt uns Gott, Josua ist alt. Es bleibt noch sehr viel übrig. Es wird dann noch erklärt, wie die 2,5 Stämme das Land bekommen haben im Ostjordanland. Es wird die Tötung Bileams berichtet, dieser falsche Prophet, der Israel so viel Schaden angerichtet hat, bekommt hier das göttliche Gericht. Kapitel 14. Jetzt geht es um die Austeilung des Landes für die 9,5 Stämme, die also im eigentlichen Land, heutigen Land Israel siedeln sollten. Eleazar, der hohe Priester, Sohn von Aaron, und Josua und die Stammeshäupter übernehmen diese Verlosung der Stammesgebiete. Und dann wird erwähnt Kaleb. Kaleb bekommt seinen Lohn. Gott hatte ihm versprochen, er bekommt ein Erbteil im Land. Kaleb und Josua waren die einzigen, die aus Ägypten ausgezogen waren als Erwachsene und auch ins Land kamen. Von ihnen wird bezeugt, ich habe ja die Stellen hier angegeben aus 4. Mose 13, 14 und so weiter, wo deutlich gesagt wird, sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Nun bekommt Kaleb als 85-Jähriger bekommt er Hebron zugesprochen. Interessant, Hebron wird dem treuen Kaleb zugesprochen. Und das ist so eine umkämpfte Stadt, umstrittene Stadt heute. Es wird uns auch deutlich in diesem Kapitel, Kaleb erklärt, damals, als ich mit den anderen Kundschaften ins Land Kanaan gegangen war, da war ich 40 Jahre. Und jetzt bin ich 85 Jahre alt. Das war ja im zweiten Jahr nach dem Auszug. Also sind wir hier im sechsten Jahr der Landeroberung. Diese Kämpfe sind also im Zeitraum von 6 Jahren anzusiedeln. Dann wird am Schluss noch erklärt von diesem Kapitel 14, dass der Stamm Levi kein Gebiet bekommt. Dafür dürfen sie Priester sein. Priesterdienst war eigentlich immer ein Teil des Erstgeburtsrechts. In der früheren Zeit, die Erstgeborenen sollten in der Familie einen Priesterdienst übernehmen. Jetzt bekommt, sagt Gott, anstatt der Erstgeborenen in Israel, dass alle Erstgeborenen die Priester sind, gebe ich dieses Recht dem Stamm Levi. Das war damals wegen dem goldenen Kalb. Der Stamm Levi war der Einzige, der diesem Götzendienst Widerstand geleistet hat, hat Gott ihn gesegnet, ihr dürft Priester sein, anstatt die Erstgeborenen. Und so bekam also Levi gewissermaßen das Erstgeburtsrecht des Priesterdienstes. Sie bekamen kein Erbteil, aber mussten von den anderen Stämmen unterstützt werden. Das ist der Grund, warum der Stamm Levi zuerst genannt wird. Jetzt kommen wir zu Kapitel 15. Nun wird das Stammesgebiet für Juda vorgestellt. Warum Juda? Juda ist ein ganz besonderer Stamm, denn Gott hatte ihn ausersehen als Herrscherstamm in Israel. Aus dem Stamm Juda kam dann David, kamen die judäischen Könige und aus dieser Linie sollte später der Messias kommen. Die Herrschaft über seine Brüder, das gehörte auch zum Erstgeburtsrecht. Wir wissen ja, der Erstgeborene war Ruben, Stammvater von dem Stamm Ruben. Aber Ruben hat ja Blutschande begangen. Ich habe die Stellen hier aus 1. Mose aufgeführt, kann man nachlesen zu Hause. Und dann hat Jakob Ruben enterbt. Das sagt er ausdrücklich in 1. Mose 49, Vers 3 bis 4. Keinen Vorzug sollst du haben. Nun wurde das Erstgeburtsrecht, das der Stamm Ruben hätte haben sollen, auf andere Stämme übertragen. Da wurde gewissermaßen das Priestertum für den Erstgeborenen wurde dem Stamm Levi gegeben. Die Herrschaft über die Brüder, das wird ja ausdrücklich gesagt in 1. Mose 25, 23, das ist das Los des Erstgeborenen, das wurde Juda gegeben. Und darum kommt dieser Stamm hier an zweiter Stelle. Interessant ist, da wird die genaue Grenze beschrieben von dem Stamm Juda. Und dann in Vers 8 möchte ich noch hinweisen, am Schluss heißt es, die Grenze stieg das Tal des Sohnes Hinnoms hinauf. Das ist ein Tal außerhalb des alten Jerusalem. Nach der Südseite der Jebusiter, das ist Jerusalem. Und die Grenze stieg zu dem Gipfel des Berges hinauf, welcher vor dem Tal Hinnom gegen Westen und so weiter liegt. Dieser Gipfel des Berges hier bei Jerusalem, das ist die Bergspitze des späteren Tempelberges. Das ist ein Felsen. Das ist die Bergspitze. Und die befindet sich heute in der Omar-Moschee. Diese Bergspitze wird hier ausdrücklich erwähnt. Zweimal, auch in Vers 9 noch, der Gipfel des Berges. Auf diesem Felsen hat später Salomo das Allerheiligste des Tempels gebaut. Und diese Bergspitze wird hier bereits erwähnt. Die Grenze ging genauso dort hinauf. Die Bergspitze selber war dann im Gebiet von Benjamin und da, wo der Altar war, das war dann im Gebiet von Juda. Also die Grenze ging im Tempel genau zwischen Tempelhaus und Altar durch. Aber nur so nebenbei, weil hier zum ersten Mal in der Bibel ausdrücklich dieser Fels, der heute in der Weltpolitik eine ganz wichtige Rolle spielt, erwähnt. Ja, und dann Kapitel 16 und 17 beschreibt dann das Stammesgebiet für Josef. Und zwar wurde der Stamm Josef wurde aufgeteilt. Josef hat ja zwei Kinder, Manasse und Ephraim. Und die wurden als zwei selbstständige Stämme gerechnet. Und weil die je ein Stammeserbteil bekamen, hat der Stamm Josef eigentlich ein doppeltes Teil. Das doppelte Erbe war das Vorrecht des Erstgeborenen. Ich habe die Stelle hier angegeben auf dem Blatt. Das ist 5. Mose 21, 17. Und so sehen wir, dieses Erstgeburtsrecht wurde dem Stamm Josef verteilt. Also das Erstgeburtsrecht von Ruben ging auf verschiedene Stämme über. Levi, Juda, Josef. Und darum werden diese Stämme zuerst genannt. Ja, wir müssen ein bisschen kürzen. Ich glaube, wir werden alle müde. Kapitel 18, da gibt es dann am Schluss, gibt es eine Zusammenkunft in Silo. Silo ist auch eine Stadt im heutigen Westjordanland, im Palästinensergebiet. Dort kommen sie zusammen und dort richten sie die Stiftshütte auf. Und so wird Silo zum Mittelpunkt für Israel während Jahrhunderten, bis auf die Zeit von Samuel. Wir kennen ja die Geschichte mit Hannah, die jedes Jahr mit ihrem Mann nach Silo hinaufging, wie sie um Samuel gebeten hat. Silo, mitten im Palästinensergebiet heute, war damals in der Frühzeit das geistliche Zentrum Israels. Ausgerechnet das Westjordanland ist eigentlich das Herzstück. Dort fing die Geschichte Israels an und dann ging es weiter. Das ist schon interessant, wenn man das mit der heutigen Zeit so zusammen sieht. Interessant bei den Ausgrabungen in der mittleren Bronze 2b, das ist das, was uns besonders interessiert, oder? Hat man einen abgesteckten heiligen Bezirk in Silo gefunden. Passt also genau mit dem Bezirk, wo die Stiftshütte dann aufgestellt wurde zur Zeit der Landnahme. In Kapitel 18 gibt Josua eine Rüge an die weiteren 7 Stämme und er sagt, ihr seid faul, warum nehmt ihr das Land nicht in Besitz? Und sagt, so jetzt müsst ihr Leute ausschicken, die müssen durch das ganze Land ziehen und müssen eine genaue Kartenbeschreibung des Landes anfertigen. Und dann sollt ihr endlich das Land erobern. Also man könnte sagen, das sind faule Christen und Josua sagt, so jetzt endlich, macht mal vorwärts, ihr müsst das jetzt in Besitz nehmen, was Gott euch bereits gegeben hat. So müssen sie zuerst mal eine Bestandesaufnahme machen und das war ein erster Schritt zur Einnahme. In Kapitel 19 wird dann das Gebiet ausgelost für Simeon, die Grenzen beschrieben, Sebulon, Issachar, Aser, Naphtali, Dan. Und nun ist interessant, vom Stamm Dan heißt es dann in diesen Versen, dass sie zuerst im Süden waren, bei Tel Aviv, Jaffo. Und dann sind sie ausgewandt in den Norden und haben die Stadt Leshem eingenommen, haben sie in Dan umgenannt und haben sich dort angesiedelt. Dan, das lohnt sich, das zu besuchen. Man hat das wunderbar ausgegraben. Man hat sogar die Mauern aus dieser Zeit entdeckt, die Mauern noch von Leshem. Und man sieht sogar den Durchbruch durch die Stadtmauer, den die Daniter damals gemacht haben. Und dann hat man Tonwaren gefunden, Geschirr, hat das chemisch analysiert. Es ist ja so, die Bodenbeschaffenheit variiert ja von Ort zu Ort. Und man hat Tonwaren analysiert und genau die chemische, exakte Zusammensetzung gefunden, die man in Hügeln bei Tel Aviv herumfindet. Das ist ein Hinweis. Hier siedelten Israeliten, die offensichtlich früher im Gebiet von Tel Aviv waren und die sind dann umgezogen hier nach Dan. So hat also die moderne Chemie uns noch etwas geholfen, um wieder die Bibelkritik, die alles in Frage stellt, zu widerlegen. Dann kommen wir zu Kapitel 20. Jetzt werden 6 Städte ausgesondert von den Leviten. Und diese 6 Städte werden genannt Zufluchtsstädte. Städte für Totschläger. Wenn jemand aus Versehen jemanden getötet hat, zum Beispiel beim Holzschlag im Wald, das Eisen löst sich und trifft den Kollegen am Kopf, der stirbt, und dann sagen vielleicht die Angehörigen, das war ein Mord und den werden wir rächen. Und da gab es in dieser Bedrängnis, in dieser Not, konnte er zur nächstliegenden Zufluchtsstadt rennen. Und die waren verpflichtet, einen Totschläger aufzunehmen und ihn nicht auszuliefern. Bis er dann vor Gericht gestanden hat und man ihm ein echtes, würdiges Gericht gewährt hat. Also die Zufluchtsstädte, diese 6, waren schön verteilt, sodass man im Land von jedem Ort relativ schnell eine Zufluchtsstadt finden konnte. Das ist ganz interessant, wenn man schaut, wie die schön vom Rayon, vom Umkreis her verteilt waren. Ich habe hier eine Stelle angeführt, Psalm 46, Vers 2, wo es heißt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, die sich leicht finden lässt in Drangsal. Also diese 6 Zufluchtsstädte symbolisieren uns Gott, der uns in Not, die uns im Leben begegnen kann, Zuflucht gewährt. Da kommt man plötzlich in eine Situation, man wird angefeindet, man wird falsch verdächtigt, aber wir haben einen Gott, bei dem man Zuflucht finden kann. Die Namen haben alle etwas Schönes zu bedeuten, das müssen wir übergehen. Dann Kapitel 21 werden die 48 Levitenstädte genau bestimmt. Die Leviten bekamen ja keinen Erbteil, aber 48 Städte. Und die wurden ganz schön verteilt im ganzen Land. Sie sollten die Tempeldiener sein. Interessant ist Folgendes. Levi, der Stammvater, hat ja eine schlimme Vergangenheit gehabt. Und im Segen in 1. Mose 49 bekommt er einen Fluch von seinem Vater Jakob. Und Jakob sagt, Levi soll zerstreut werden in Israel. Und tatsächlich, die Leviten wurden zerstreut, im ganzen Land Israel. Aber der Stamm Levi, das war der Stamm, der damals bei der ersten Sünde mit dem goldenen Kalb Gott die Treue hielt. Und dann hat Gott den Segen in Fluch umgewandelt. Die wurden zwar zerstreut, aber das war, damit sie Tempeldiener sein konnten. Und sie hatten auch den Auftrag, Israel die Bibel zu lehren. Und so war es wichtig, dass die 48 Levitenstädte gut verteilt waren im Land, damit sie überall Bibelunterricht geben konnten. Das ist Gottes Gnade. Dann finden wir Kapitel 22. Jetzt ist das Land erobert und die 2,5 Stämme aus dem Ostjordanland, die haben da geholfen, wie das Mose befohlen hatte, und dann gehen sie heim. Dann, was machen die? Die gehen über den Jordan. Bauen die dort einen Altar. Das wurde sofort bekannt bei den Stämmen, die wirklich im Land wohnten. Die haben gesagt, das ist ganz schlimm. Seht ihr jetzt, diese Leute, oder? Die sind so ein bisschen im Randgebiet, oder? Eigentlich draußen. Und jetzt bauen die illegal einen Altar. 5. Mose 12, Vers 13 sagt, ein Altar darf nur gebraucht werden an dem Ort, den der Herr auserwählen wird. Und alle waren entsetzt. Die haben sich versammelt. Jetzt müssen wir Krieg machen. Krieg gegen das untreue Israel im Ostjordanland. Und dann sind die auf sie losgegangen und die 2,5 Stämme haben dann gesagt, ja halt. Wir haben überhaupt nichts Böses gedacht. Das sollte nur ein symbolischer Altar sein. Wir wollten, dass unsere Kinder einmal, dass sie nicht sagen, ja, wir haben mit Israel nichts zu tun, wir sind ein anderes Volk. Mit diesem Gott von Israel haben wir nichts zu tun. Da wollten wir ein Symbol setzen, damit die nächsten Generationen auf dem Weg bleiben. Wir wollen da nicht opfern. Das ist nur symbolisch. Da haben sich die beruhigt. Sache wurde geklärt. Sehen wir ein Missverständnis. Und das hat zu großem Krach geführt. Aber ruhige Erklärung der Situation hat das beruhigt. Und wir sehen noch etwas Schönes. Diese Leute damals haben sich überlegt, was geschieht mit unseren Nachkommen? Was können wir unternehmen, dass die nächste Generation auch den Weg des Glaubens geht? Und das ist ein Vorbild. Wir müssen uns mit der nächsten Generation beschäftigen. Müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir ihnen helfen, den biblischen Weg zu gehen? Und wir schließen Kapitel 23. Josua hält eine Abschiedsrede vor den Volksführern und sagt ihnen nochmals, wenn ihr Gott untreu werdet, werdet ihr das Land verlieren. Das ist das Drama Israels bis heute. Die haben 2000 Jahre lang das Land verloren, jetzt sind sie zurückgekehrt und man sagt, das gehört nicht mehr euch. Aber dann in Kapitel 24, ganz am Schluss, versammelt Josua nochmals alle 12 Stämme zum Landtag nach Sichem. Und er verpflichtet sie zum Gehorsam Gott gegenüber. Alle sagen, ja, wir wollen Gott treu bleiben. Und dann als Zeichen für diesen Bundesschluss, damit sie treu bleiben, das Land behalten, hat Josua einen großen Stein aufgerichtet. Das habe ich schon gelesen am Anfang. Josua 26 und 27. Und er hat gesagt, dieser Stein soll Zeuge sein, dass ihr euch verpflichtet habt, Gott treu zu sein, damit ihr das Land nicht verliert. Und diesen Stein hat man gefunden. Und wo? In der mittleren Bronze 2b. Der Stein von Josua. Wenn man nach Nablus geht, ist ein bisschen gefährlich. Und man könnte ja vielleicht mal eine Helikopterfahrt machen, wer sich das finanzieren kann. Ich nicht. Also, da sieht man diesen Stein. Man hat nämlich bei den Ausgrabungen genau mittlere Bronze 2b hat man freigelassen. Sieht man den schön auf einer Steinaufschüttung, die in Richter 9 erwähnt wird. Genau vor dem Baal-Berit-Tempel, der in Richter 9 erwähnt wird, und auch dieser Stein nochmals. Den Stein hat man gefunden. Ich habe da ein Buch mitgebracht mit einem schönen Farbbild drin. Kann man ihn nachher noch bewundern. Und drauf eine Intifada-Spray-Inschrift. Ausgerechnet heute, fast 3.500 Jahre später, findet man diesen Stein. Und zwar in einem der umkämpftesten Gebiete Israels. Josua hat ihn aufgestellt beim Heiligtum des Herrn. Das war dieser Altar, den Abraham in 1. Mose 12, Vers 7, als er ins Land kam, aufgestellt hatte. Und Gott hat gesagt, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Er hat einen Altar gebaut. Und später hat Josua dorthin diesen Stein gestellt. Und heute hat man den Stein wieder gefunden. Das ist schon echt dramatisch. Aber das ist auch Gottes Führung. Dieses Zeugnis kommt, dieser Stein kommt ans Licht im 20. Jahrhundert, in der Zeit, wo Israel zurückkehrt. Wo Gott zeigt, ja, sie haben das Land verloren wegen Untreue. Aber es bleibt die Verheißung an Abraham. Und die war nicht an eine Bedingung geknüpft. Gott sagte Abraham, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Und Israel ist zurückgekommen, nicht weil sie so ein gutes Volk wären, sondern weil Gott das Abraham versprochen hat in 1. Mose 12, Vers 7. Und das Symbol, der Stein, heute vor unseren Augen. Also so sehen wir, wie Archäologie und das alte Buch Josua heute hochaktuell sind. Ja, wir sind am Schluss. Wir wollen mit Gebet schließen. Vielleicht können zwei, drei ganz kurz beten.